Ja gut, 2 Jahre musste man warten, um diesen Klang wieder zu hören. Aus 74.000 Kehlen erklingt die Hertha-Hymne im vollbesetzten Olympiastadion. Und damit herzlich willkommen zu der 93. Ausgabe von Doppelspitze, dem Fußballpodcast. Am 9. April 2022, und am 29. Spieltag. Ja, es gab schöne Momente heute und weniger schöne Momente. Und schön war auf jeden Fall, dieses Stadion wieder voll besetzt zu sehen. Und weniger schön war das Ergebnis am Ende. Und voll besetzt ist auch das Studio in Friedrichshain, nämlich mit mir und meinem wertgeschätzten Kollegen Leon Ginzel, den ich hier begrüße.
Schönen guten Abend an euch da draußen und herzlich willkommen hier zur 93. Ausgabe. Ja, ich würde sagen, der Song wurde nicht von 74.000 Kehlen gesungen. Da können wir mal gute, ich weiß nicht, 15.000 oder wie viele Union-Fans im Stadion waren, abziehen. Vielleicht auch 20.000. Dann waren es noch so gute, bummelig 55.000, die das gesungen haben. Und dann sind ja auch mal so ein paar auf der VIP-Tribüne, die es nicht mitsingen. Also lass es mal 50.000 gewesen sein. Ihr hört schon, wir kommen live direkt aus dem Stadion sozusagen. Also wir sind wenige Augenblicke erst jetzt wieder hier in Friedrichshain angekommen. Ist eine sehr lange Rückfahrt gewesen,
Komplett, ja.
weil die U-Bahn auch zum Beispiel nicht fuhr. Und dann dauert es einfach einen gewissen Moment aus dem Westen der Stadt in den Osten der Stadt zu fahren.
Ja, wirklich. Es ist nicht so wahnsinnig gut geplant gewesen, dass die U2 eine Station vor dem Olympiastadion aufhört zu fahren. Also man kann von
Ja,
da laufen,
ja.
die fährt eh so ein bisschen schräg so am Stadion
Ja,
vorbei. Das
ja.
heißt, die beiden Stationen sind gar nicht so unterschiedlich weit weg
Ja.
vom Stadion wahrscheinlich.
Ja.
Aber trotzdem, gerade wenn man jetzt so gut ist, aber es ist kein Auswärtsteam, das von außerhalb angereist ist heute beim Stadtderby. Aber wenn
Naja.
es in eine andere Stadt fährt und denkt, okay, fahren wir mit der U-Bahn zum Stadion und die U-Bahn fährt dann nicht zum Stadion am Tag,
Ja.
wo das erstmal wieder so richtig voll wird, da könnte man dann sagen, Berlin mal wieder.
Das stimmt, wobei sie wahrscheinlich bei den Baustellen auch nicht unbedingt auf den Spielplan noch achten können. Und die S-Bahn fährt ja auch, beziehungsweise das war ja so meine Erfahrung auf dem Hinweg vorher auch nicht komplett durch, weil dann die Polizeieinsatz war, dann stoppte die plötzlich Ostbahnhof, man muss erst mal gucken, wie man weiterkam. Aber im Endeffekt haben wir es alle noch geschafft ins Stadion und die Stimmung war natürlich herausragend. Es war einfach auch geil zu sehen wieder und geil, das Stadion in der Fülle mal wieder so um sich rum zu haben. Auch man hat ein ganz anderes Gefühl natürlich auch wieder, weil irgendwie die Ränge komplett voll waren. Dann wird es ja richtig kuschelig im Olympiastadion, wo es ja sonst sehr zugig ist. Und gut, das Ergebnis war jetzt nicht so das, was wir uns erhofft haben. Klar, am Ende steht eine deutliche Niederlage, 1 zu 4. Das besprechen wir alles gleich nach dem Intro mit ein bisschen mehr Ruhe. Und ja, dann auch alles weitere zu diesem Spieltag und der Lage unten im Keller vor allen Dingen. Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Ja, bespricht also heute vor allen Dingen diese, doch man muss es wirklich sagen, saftige Derby-Klatsche da von Hertha gegen Union im eigenen Stadion. Die dritte Derby-Pleite innerhalb oder in dieser Saison. Das ist natürlich auch nicht so geil. Und mit all den Konsequenzen, die es jetzt zunächst auch direkt nach dem Schlusspfiff gab, die Fans waren sehr, sehr erbost. Es gab noch eine sehr bemerkenswerte Aktion, über die wir noch sprechen werden. Ansonsten fühle ich mich heute so ein bisschen nackt, weil ich habe keine Kopfhörer auf. Und das ist wirklich für mich so wie so bei so einem Stasi-Verhör. Henning Schneider hat nämlich Kopfhörer auf. Und das wirkst wie so, kennst du doch, also klar, das Leben der anderen, den Film kennt man, denke ich.
Ja.
Da hatten die auch mal diese Kopfhörer auf.
Ja, stimmt.
Und Ulrich Mühe in seiner Paraderolle oder in seiner, was heißt Paraderolle, aber in seiner größten, einer der größten Rollen, die er ja gespielt hat.
Ja.
Und so wirkt es gerade auf mich, dass du da so sitzt und so alles abhören kannst und so die Hoheit hast über das, was hier zu hören ist. Und ich bin hier so ein Blindflug. Ja, aber auch unter diesen Bedingungen nehmen wir hier auf, ja.
Auf jeden Fall. Es ist also von der Uhrzeit will man gar nicht reden.
Ja.
Es ist zu nachtschlafender Zeit. Weil es wirklich, also ich meine, 2030 war das Spiel ungefähr durch,
ja.
Bis man dann auch mal in Friedrichshain ist. Also man kann verstehen, dass die meisten Leute, die hier in der Ecke wohnen, da doch lieber in die alte Försterei fahren.
Ja.
Das hat vielleicht gar nicht so sehr mit der Vereinszugehörigkeit zu tun, sondern einfach schlicht und ergreifend, dass man ein bisschen früher zu Hause ist dann nach dem Spiel.
Das stimmt. Wobei auch da fährst du natürlich einen Ticken raus, würde ich fast behaupten. Also nicht genauso lange vielleicht, aber ja. Das stimmt schon. Ist auf jeden Fall. Ich musste Henning auch ein bisschen wiederbeleben noch. Der war schon hier so leicht, war schon leicht auf dem Sofa eingesunken, hat überlegt, sollen wir wirklich noch was auf? Und ich sag, Henning, natürlich, wir nehmen jetzt ja noch auf. Ja,
klar. Mit einem Fuß schon in Morpheus Armen, wie man sagt.
Ja, fast geschlummert. War wirklich hier schon, der hatte schon den Pyjama so halb an. Musste ich ihn wieder ausziehen, Pullover drüber, jetzt sitzen wir hier.
Ich bin wieder voll da, so ein kleines Glas Cola. Mit ein
bisschen genau, kleines Glas Cola, dann geht das wieder los. Ja, also zum Spiel, beziehungsweise vielleicht nochmal ganz kurz, was wir heute sonst noch vorhaben in der Folge 93. Klar, wir reden natürlich über das Derby, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Dann natürlich aber auch über den restlichen 29. Bundesligaspieltag, was gleichbedeutend ist mit der Tatsache, dass es nur noch 5 Spiele sind, die zu spielen sind. Und das wird alles sehr, sehr knipsi da unten im Keller, weil jetzt kommen halt diese berühmt-berüchtigten Wochen der Wahrheit, über die wir gesprochen haben und auch in der Konstellation, die wir es befürchtet haben, nämlich, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, auch jetzt nach 2 Niederlagen in Folge, nach dem ja eigentlich guten Start unter Felix Magath oder Mark Fotheringham ja eigentlich. Also das besprechen wir dann, die anderen Spiele dann nach der Pause und dann, wie ihr es von uns kennt, auch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche. Vielleicht werfen wir noch kurz einen Blick auf die Champions League unter der Woche.
Ja.
Da war ja auch einiges durchaus Unerwartetes drin. Stichwort Bayern gegen Villarreal.
Oh ja.
Mit einer Niederlage, die durchaus hätte höher ausfallen können noch. Darüber sprechen wir dann auch nach der Pause vielleicht noch ganz kurz. Ja, Henning. Erste Halbzeit, Hertha gegen Union. War ja schon aus Sicht von uns Herthanern sehr, sehr, ja, erschüttern würde ich jetzt vielleicht, ist vielleicht übertrieben, aber es war schon ein sehr eindeutiges Spiel auf ein Tor, ne?
Auf jeden Fall. Also es ging mit 1-0 in die Pause und man muss fast dankbar sein, dass es nicht höher war. Also klar, die Hertha hatte auch so ein, zwei Gelegenheiten vorne. Darida kommt einmal aus der spitzen Winkel da zum Abschluss nach einer Flanke. Also der war einfach schwer zu nehmen und der Winkel auch halt wahnsinnig spitz. Also wenn er den perfekt trifft, kann er den auch machen, aber dann Maulida hatte, glaube ich, noch eine große Chance in der ersten Halbzeit. Ansonsten war es fast ein Spiel auf ein Tor und so ein bisschen erschütternd fand ich, also mit wie wenig Energie die Hertha quasi in dieses Spiel gegangen ist. Also dass man nicht versucht hat oder zumindest es nicht gelungen ist, quasi ganz energetisch die Anfangsphase gleich an sich zu reißen zu wollen, weil es eigentlich ja wichtig in so einem Derby ist. Sondern erstmal quasi dem Gegner so ein bisschen das Spiel zu überlassen und das hätte ja fast also in den ersten Minuten schon mehrfach klingeln können. Lotka im Berliner Tor, Tor unserer blau-weißen Hertha, der beste Mann ohnehin über die ganzen 90 Minuten, aber auch gerade in der Anfangsphase, was er da rausgefischt hat und wer sich da reingeschmissen hat.
Ja.
Also Hut ab, das war eine starke, starke Torwartleistung. Und
da kann man es auch verschmerzen, wenn er aber beim 0-1 von Haraguchi jetzt auch nicht so super gut aussieht, weil er dann irgendwie doch so ein bisschen durch den Strafraum da in Anführungszeichen irrt. Aber er hat davor einfach mega stark pariert und uns den Arsch gerettet in 3-4 Situationen. Da hätten wir auch ganz anders schon in die Halbzeit gehen können.
Ja, auch diese eine Szene, wo wir eigentlich sicher waren im Live-Bild im Stadion, dass es ein Foulspiel war vorher und ohnehin abgepfiffen werden würde.
Ja.
Aber das war es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, klar, im Torfalle wäre das nochmal alles angeguckt worden.
Ja.
Man weiß nicht, was da alles noch quasi aus Köln gefunkt worden wäre. Aber ich fürchte, da hat Lotka auf jeden Fall mit seinem beherzten Reinspringen da in Mann und Ball da auch doch einiges verhindert.
Ja, und er ist halt einfach, das haben wir schon mal hier besprochen, auch von der ganzen Präsenz hier ein cooler Anpusher von hinten auch immer wieder. Ne? Also es hat jetzt heute nicht so viel gebracht leider, aber so generell hat er für mich eine ganz andere Präsenz als ein Scholo, der vielleicht vom Standing her ein bisschen mehr respektiert wird in der Mannschaft, aber so von der ganzen Power und Präsenz ist Lotka schon echt ganz geil. Wurde letztens in der ARD in der Bundesliga-Konferenz mit Kevin Trapp verglichen, allein vom Äußeren. Aber so ein bisschen hat er schon, so ganz, ganz wenig hat er leichte Anteile von Kevin Trapp.
Ich finde ohnehin, apropos Körpersprache, bei der Hertha wenn man sich die Leistung sich heute anguckt, es war keine durchweg schlechte Leistung.
Mhm.
Und ich finde gerade von der Körpersprache, was so Zweikämpfe angeht, auch so einen verlorenen Ball wiederholen und nicht verloren geben. Ich fand aber in einige Situationen, wo ich dachte, das ist eigentlich eine Härte, die mir gut gefällt, die man auch in den letzten Wochen nicht immer so gesehen hat. Und es ist sehr schade, dass bei aller guten Körpersprache und bei allem Willen, den man da so sieht, am Ende so wenig bei rumkommt.
Ja, es fehlt halt einfach an dem Punch nach vorne. Das ist das große Problem.
Mhm.
Sie zeigen öfter auch, so wie du schon sagst, Einsatzwillen und gehen dann nochmal nach, holen den Ball nochmal. Es wird auch vom Publikum total gefeiert dann auch. So diese, das sind so echt so einzelne Situationen. Da waren so 3, 4 dabei heute, wo man dachte, ja geil, schön, dass du nochmal nachgegangen bist und den Ball geholt hast. So.
Ja.
Aber es fehlt halt wirklich an der Zielstrebigkeit und an dem Konzept, wie man Tore schießt.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Problem im Fußball, denn es ist bekannt, dass man dafür ein Tor schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen.
Ja.
Da reicht es nicht, wenn man hinten zu Null steht, was wir halt auch nicht tun. Das kommt auch erschwerend hinzu. Zwei Probleme. Nee, aber es ist ja wirklich so. Also ich meine, wir können die Chancen heute, können wir an einer Hand abzählen und da reichen sogar 3 Finger oder so, ja. Also
ja.
Es waren wirklich, wie du schon gesagt hast, diese eine Halbchance, wo der ein bisschen zu weit rausgeht sozusagen, dann Maolida mit dem Volleyabnahme, die da vorbeigeht. Und in der zweiten Halbzeit war dann das Tor, der Ausgleich, war ja auch ein Eigentor von Baumgartl.
Ja.
Das war aber die erste richtig zielstrebige Aktion, die zu Ende gespielt wurde auch.
Ja.
Und danach kam nicht mehr viel. Also ich kann mich jetzt an nicht mehr so viele Situationen erinnern in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt.
Es war sehr wenig. Und es ist, wie du sagst, es fehlt der Punch nach vorne, es fehlt die Idee auch, wie man die letzte Reihe überspielen kann, wie man in die Box kommt, wie man so schön sagt.
Mhm.
Und es ist halt so, dass die Hertha kommt mit dem Ball so auf den 16er zu, hat keine Idee, verliert den Ball, gewinnt ihn dann wieder mit der guten Einstellung, die wir eben besprochen haben, um dann wieder quasi mit dem Ball da zu stehen und zu wissen, wohin damit. Also es ist quasi, da ist viel Kampfgeist, Wille und auch Einsatz da, aber der verpufft dann so.
Mhm.
Weil man eben merkt, dass ab einem gewissen Punkt da einfach die Vorstellung fehlt, wie kann es weitergehen. Vielleicht auch der Spieler fehlt, der da vorne drin ist. Jovetic war ein Faktor, nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt heute.
Dann kommt Belfodil, der jetzt auch nicht derjenige ist, der da vorne, also der aus meiner Sicht halt häufig das Tempo verschleppt auch, ne?
Mhm.
Und dann immer so ein bisschen die Angriffe dadurch so zum Stocken bringt. Das ist halt seine Spielart, ist er eher so ein Ballschlepper, wirklich, der dann irgendwie auch so immer so ein bisschen behäbig aussieht in seiner Art und Weise, dann manchmal doch so Antritte hat, wie, ich erinnere mich noch an dieses Tor gegen Dortmund, wo er echt so alleine durchmarschiert ist und das echt gut gemacht hat. Aber das sind so diese einzelnen Lichtblicke. Mehr siehst du in der Saison eigentlich bisher nicht von ihm. Auch heute dann, als er eingewechselt wurde, wenig zu sehen. Und ja, dann wird's halt schwer so, ne? Und ja, da fehlt wirklich vorne, auch Selke hat es nicht bewiesen innerhalb der Saison jetzt, da fehlt da zum Cordoba, so wie letzte Saison, ja, oder cool, jemand, der einfach, da ist, auch kreativ ist und die Tore macht.
Auf jeden Fall. Und ja, ich habe, also Maolida zum Beispiel hat auch wenig gespielt in letzter Zeit, da habe ich mich gefreut, dass er wieder in der Startelf ist.
Ja.
Aber hatte ein, zwei Szenen, ein bisschen unglücklich, dass er die nicht besser trifft.
Mhm.
Kann sicher auch ein Tor machen.
Ja.
Aber ja, ist halt auch jemand, der dann vielleicht auch Bälle braucht, die er zu wenig bekommt. Auch so Situationen braucht, wo er seine Schnelligkeit einsetzen kann, die zu wenig kreiert werden dann. Ist die Frage, auch worauf man jetzt als Felix Magath, Mark Fotheringham gespannt, da so im Training die Prioritäten legt. Weil du musst halt an beiden Enden quasi was retten, weil ich meine, die Tordifferenz ist so unsagbar schlecht und es ist ja quasi die Summe aus, vorne läuft's nicht und hinten ist nicht dicht.
Richtig, ja.
Und dann musst du quasi ja gucken, was machst du jetzt eher? Mache ich jetzt hinten dicht oder mache ich vorne Kreativität? Und beides gleichzeitig ist wahrscheinlich schwer zu entwickeln.
Ja.
Und ich war schockiert, dass es nur noch 5 Spiele sind. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie irgendwie klar und irgendwie kann man sich auch darauf vorbereiten, aber trotzdem, wenn es so der 25. Spieltag ist, was ja auch jetzt gerade mal 4 Wochen her ist, da ist noch so viel Raum quasi, den man vor sich hat. Und jetzt sind es wirklich nur noch 5 Spiele, weil ich habe irgendwie immer gedacht, so die nächsten 3, die geben schon eine ganz gute Richtung vor, wie das so werden kann mit dem Abstiegskampf. Und danach sind es ja nur noch zwei.
Ja.
Also ich meine, dann ist die Prognose auch gar nicht mehr so weit.
Das wären jetzt wirklich die spannenden Wochen einfach, die auf uns zukommen. Und vielleicht, um das noch abzuschließen, das Spiel heute noch, also zweite Halbzeit, war dann auch so ein Wendepunkt wieder gleich, dieses schnelle 2-1 von Union. Ne? Wenn es erstmal ein bisschen länger 1-1 steht vielleicht und wir jetzt auch mal so ein bisschen auch so ein, weil das Publikum war dann ja da. Ne? Der Ausgleich ist gefallen, hatte man so geil, kurz nach der Halbzeit, jetzt geht es irgendwie vielleicht doch nochmal in die andere Richtung.
Ja.
Und dann hat Union wirklich 3 Minuten später postwendend das 2-1 gemacht durch Prömel. Auch schlecht verteidigt da auf außen, nicht so wirklich die Zuordnung gestimmt, Absprache. Und dann geht er in der Mitte so ein bisschen den einen Schritt schneller rein und köpft ihn dann vor, kämpft dann ins lange Eck da hinten rein, 2-1 oder 1-2. Und dann ist natürlich wieder so die Sache, dann liegst du wieder hinten, dann musst du wieder von vorne anfangen und hast einen Rückstand, den du dann wieder aufholen musst. Und
Wie gegen Frankfurt, da waren wir auch im Stadion, wo der
Abschlusstreffer
fällt.
Ja.
Das 3-1,
meine ich. Da war es 1-3 sogar,
Und dann, also damals war es noch schneller, war es, glaube ich, 70 Sekunden, 80 Sekunden.
Direkt der nächste Angriff.
Ja. Als dann das 4-1 dann fiel, 1-4.
Ja.
Und das ist halt das Ding. Ich meine, es ist, glaube ich, auch nicht selten, dass nach einem Tor man hinten so ein bisschen anfällig ist, wenn man noch ein bisschen sich freut und die Konzentration vielleicht so ein bisschen nachlässt.
Ja.
Ist gar nicht so leicht, quasi die nächsten 2-3 Angriffe dann zu verteidigen.
Ja.
Aber das ist bei der Hertha natürlich ein größeres Problem auch, dass da einfach man baut sich was auf, man kriegt es hin, den Ausgleich zu erzielen. Das war auch glücklich genug heute, weil die Hereingabe da, der Pass war spitze, in die Spitze. Der Pass war super. Aber die Hereingabe dann in die Mitte war eigentlich so ein bisschen halbherzig. Und klar, wenn Baumgartl da, oder wer war es?
Über welches Tor redest du jetzt?
Das Eigentor.
Ja, Baumgartl.
Genau, Baumgartl. Ja. Wenn er da nicht rangeht, ist Maulida dahinter.
Ja.
Aber dass er jetzt wirklich so da reingeht, dass er den da nicht klärt, sondern irgendwie sich selbst noch gegen die Stirn und dann ins Tor, da kann man als hereingebender Spieler jetzt auch nicht so berechnen, dass der da genauso ins Tor pingpongt. Also ein bisschen das eigene Tor dann auch etwas glücklich, aber dass man die Energie, die dann dadurch entsteht, dann nicht mitnimmt und was draus aufbaut, sondern 3 Minuten später dann gleich wieder ein Gegentor kassiert, ist einfach auch ein bisschen dramatisch.
Das war ja sogar die Vorarbeit von Belfodil, ne? Fällt mir gerade ein. Da hat er mal eine gute Aktion gehabt auch, also wo es dann schnell ging und er dann auch mal den Ball gut reingebracht hat letztendlich. Ja, aber dann, genau, das schnelle 2-1 und dann, gut, macht Union dann auch clever. Hat aber auch, finde ich, danach auch nicht locker gelassen, sondern hat sich auch nicht ihm hinten reingestellt oder so. Und das macht ja auch eine Mannschaft dann aus, dass sie weiß, okay, jetzt ist das Momentum auf unserer Seite. 2-1 wird vielleicht nicht reichen, also lass uns aufs Dritte gehen. Und dann schicken sie halt da Geraldo Becker über außen, der irgendwie auch Boyata stehen lässt, was ich auch spannend fand.
Ja.
Und der dann ins lange Eck trifft. Konter, ganz klassisch, 3-1. Stark gemacht. Und dann trifft Sven Michel sogar noch zum 4-1. Und da hatten wir auch einen Sven Michel-Fanclub hinter uns stehen im Stadion. Muss man wirklich sagen. Also ist ja immer sehr witzig. Jetzt auch, wo dann wieder mehr Fans im Stadion sind, bekommt man ja auch viel mehr wieder so diese tollen Sprüche auch so rund um einen mit. Und hinter uns waren dann wirklich auch so Leute. Was hat er nochmal genau gesagt zu Sven Michel? Du hast es besser verstanden.
Der trifft nie, der war bei Paderborn schon scheiße.
Ja.
Und das war Paderborn.
Ja.
So, also da auch der Rundumschlag. Also Sven Michel getroffen, aber auch Paderborn getroffen.
Ja.
Es war so ein ostwestfälischer Doppelwechsel da bei Union. Es kam ja Vogelsammer rein, der Ex-Bielefelder und Sven Michel, der Ex-Paderborner.
Ja.
Und Sven, es ist halt, dann kommt so ein hoher Ball da rein und dann trifft der Sven Michel, dann trifft sogar ein Sven Michel da mal, ne? Wie der Typ hinter uns sagen würde. Und der war natürlich auch der Frust da übers 4-1 und dann hat er es da gegen ihn rausgelassen.
Auf jeden Fall, ja. Ich finde es bei Union aber auch wieder spannend, welche Spieler die so ansammeln, ja. Ob Schipka kam ja auch noch rein, Sven Michel, Vogelsammer, also alles so ein bisschen die nicht so mehr komplett gezündet haben beim anderen Verein, da aber auch nicht mega schlecht war, also ob Schipka jetzt mal außen vor gelassen, aber so Vogelsammer hat ja auch bei Bielefeld durchaus mal eine Bude gemacht.
Ja.
Und Michel bei Paderborn ja auch. Und die sie dann geholt haben, so als Backup, so, ne? Und die halt dann jetzt den Kader auffüllen und auch Erfahrung wieder mit reinbringen. Und Schücker ja auch. Und das ist schlau. Und ich finde, das ist bei Union, siehst du jedes Mal wieder. Jetzt bei den Derby-Spielen achtet man dann natürlich nochmal mehr drauf. Aber diese krasse Gefestigkeit bei der Mannschaft, in der Mannschaft, die fallen halt nicht auseinander, wenn dann ein Gegentor fällt.
Ja.
Die sind immer noch konzentriert, die haben eine saustabile Abwehr hinten, wo echt auch hohe Bälle einfach abprallen.
Ja.
Da hat er da auch zwei, dreimal versucht, einfach hohe Bälle rein, vorne, zack, abgewehrt. So, jedes Mal konsequent und nicht schludrig, konzentriert, und einfach so, du hast das Gefühl, da weiß auch jeder, was er machen soll. Die kombinieren auch stark und können jetzt ja offenbar sogar eine Auswahl von Kruse oder einen Weggang von Kruse ganz gut kompensieren. Haben jetzt ja auch nicht die mega Rückrunde bisher gespielt, aber sind trotzdem mit Tuchfühlung oben jetzt dran und haben immer noch gute Chancen auf Europa und haben jetzt den dritten Derby-Sieg eingefahren. Also
ja, zweimal Liga, einmal Pokal.
Ja.
Das ist wirklich eine arabenschwarze Saison. Also unabhängig davon, wie es ausgeht am Ende mit Klassenerhalt oder nicht.
Ja.
Aber allein diese Stadtderby-Bilanz da im Pokal rausgeschmissen worden zu sein und in der Liga zweimal verloren zu haben. Also die Stadtmeisterschaft ist eindeutig geklärt. Und das ist ja auch so eine Sache, die zieht sich jetzt erstmal über den Sommer und bis man da wieder das gerade rücken kann, wenn überhaupt, vergeht auch Zeit.
Ja.
Weil ich übrigens, war ich ein bisschen dankbar, dass da nicht so Stadtmeister-Fangesänge kamen.
Ja, kam auch zwischendurch auch einmal.
Kam was?
Ja.
Okay.
Stadtmeister. Das muss aber wirklich mal sagen, auch wenn wir jetzt natürlich heute ganz klar pro Hertha sind und waren, aber trotzdem kann man ja auch mal sagen, dass die Fanleistung von Union heute auch wieder ziemlich krass war. Also haben schon eine ziemlich geile Performance da abgeliefert. Sieht immer sehr beeindruckend aus, wenn die auch so Wechselgesänge machen und das Bengalo-Ding sah halt auch nice aus. Ne? Auch wenn es immer so ein Geschmäckle hat, aber ich finde es trotzdem, sah es halt irgendwie optisch ziemlich geil aus.
Ja.
Anfang der zweiten Hälfte. Und was nicht ganz so geil dann war, war eine ziemlich merkwürdige Aktion der Hertha-Fans nach dem Schlusspfiff.
Ja.
Und wir hören mal kurz rein, wie das im Stadion klang. Also 1:4 Abpfiff und folgende Atmosphäre entlud sich dann in der Ostkurve.
Ja, da wurde versucht mit stimmungsvoller Musik gegenzusteuern, aber es war deutlich zu hören, dass da doch lautstark gepfiffen wurde. Und
ja, wie bei den Oscar-Verleihungen oder so, wenn jemand zu lange redet, dann wird doch auch mal so Musik eingeblendet oder sowas, so Preisverleihung,
ja.
Um das abzuwürgen.
Und dann die Mannschaft ist in die Kurve gegangen, hat sich da gestellt. Wahrscheinlich musste da auch ein bisschen überredet werden. Es ging nicht so wahnsinnig schnell, dass sie in die Kurve sind,
ja.
Nach dem Abpfiff. Und das kann man auch verstehen, weil da ist doch nicht nur Pfiffe, dann also es sah schon sehr bösartig aus. Man hat ja nicht verstanden, was da gerufen wurde. Aber nett war es, glaube ich, nicht.
Nee.
Und ja, dann gab es eine skurrile Situation. Wir haben das so aus der Halbferne beobachtet.
Ja.
Und nicht so ganz verstanden. Und
ja.
Später ist es dann ein bisschen eingeordnet worden.
Was
ist da vorgefallen?
Also, man muss dazu sagen, es sind auch ein, zwei Fans dann über den Graben gesprungen und wirklich zu den Spielern hingegangen. Was ja häufig in so aufgeladenen Situationen auch passiert, dass dann wirklich so ein, zwei Fans aus der Szene so das Gespräch dann ganz konkret suchen. Und dann wurde offenbar den Spielern nahegelegt, blank zu ziehen, also ihre Trikots auszuziehen und die dann vor der Ostkurve abzulegen auf so einen Haufen. Ja.
Ja.
Nicht damit der Zeugwart sie danach gesammelt mitnehmen kann, um die Waschmaschine zu schmeißen. Ja. Nein, der Sinn der Aktion war tatsächlich, es sollte symbolisieren, dass sie es gerade nicht wert sind, das Trikot zu tragen. Und deswegen sollten sie es ausziehen und dahinlegen.
Ja.
Was ist das bitte für eine Aktion?
Komm, also, ich habe erst gedacht,
das finde ich einfach viel zu übertrieben.
Weil es wurde hart gepfiffen und geschrien,
ja.
und irgendwie sich ausgetauscht im besten Sinne.
Schön gesagt, ja.
Und dann wurden die Trikots da ausgezogen. Ich dachte erst, jetzt schenken die quasi einigen Fans werfen die Trikots so rein, um die zu besänftigen quasi. Ihr habt ihr ein Trikot von mir. Ich meine, das sind ja oft diese Schilder, die hochgehalten werden. Hier, ich will dein Trikot.
Das, damit kommst du in Ostkurve nicht mehr weiter. Ja. Also das ist.
Und dann dachte ich, okay, ja, eine süße Aktion. okay, und dann wurde er geklatscht auf einmal. Es gab so eine Wendung, dann gab es Applaus. Dann dachte ich, okay, damit, dass jetzt hier 5 Leute da ein Trikot kriegen, da haben sie jetzt hier die Gunst wieder zurückgeworfen. Geil.
Nee, so leicht sind die nicht zu besänftigen, glaube ich.
Und dann haben die Trikots da aber auf den Boden geworfen. Da dachte ich, das macht gar keinen Sinn, da kriegt ja niemand. Ja. Werden jetzt
was soll das? Was. Ja.
Und das wurde ja später erst auch in Interviews eingeordnet, dass das quasi wirklich so eine, ja, wie so zwei Hunde, die sich so treffen und der eine legt sie dann so auf den Rücken und der hat dann quasi gesagt, okay, du bist jetzt hier der stärkere Hund und dann müssen sie sich nicht quasi kaputt beißen, um das zu klären, sondern können das einmal so quasi sozial klären. Und
ja, das hat auch sowas Archaisches einfach so, ne?
Komplett,
das ist so ganz merkwürdig. Das sind so Rituale und so Mechanismen, die da greifen.
Ja.
Wo du dir echt so denkst, sind wir jetzt hier gerade erwachsene Menschen, die miteinander kommunizieren oder ist das irgendwie Tierwelt oder einfach so ganz uralte Strukturen.
Ja, und Freddy Bobic war ja im Interview danach und wurde
das gefragt, auch geil,
ob er das auch gemacht hätte. Also hätten sie ihr Trikot da auch abgelegt? Dann meinte er, nein. Ich trage das mit Stolz und ich habe die Berechnung, das zu tragen und sowas mache ich nicht. Und dann wurde halt gefragt, ja, wie finden sie das dann, dass ihre Spieler das gemacht haben? Ja. Suchen sie das Gespräch mit denen? Sagen sie, das war uncool?
Ja.
Und das wollte er nicht so richtig beantworten. Also nee. Ich weiß nicht, was da intern jetzt so geredet wird.
Ich weiß, das ist halt auch wieder so eine Sache, der sorgt auch wieder für Zündstoff für neuen und so, ne? Also die Aktion vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber natürlich diese ganze Niederlage und so wird jetzt auch wieder, da wird es rumoren und so. Aber ich fand es stark, dass er das gesagt hat, weil es ist halt auch wirklich so ein krass erniedrigender Akt.
Ja,
und
komplett.
Du machst dich da vor den Fans eigentlich zum Affen, so mal ganz salopp gesagt, auch wenn sie nicht gut gespielt haben, ja? Und wenn sie die dritte Derby-Pleite in Folge kassiert haben jetzt innerhalb der Saison und so, und das ist irgendwie nicht geil, ja? Und die Fans sind sauer, keine Frage. Kann man irgendwie alles verstehen, aber man muss auch mal so ein bisschen Piano machen und auch mal so ein bisschen das Ganze. Was bringt es so, ne? Das hatten wir schon mal das Thema. Was bringt es, wenn du die Fans, die Spieler jetzt so niedermachst?
Ja.
Ne? Geil fand ich auch Askasiba, der einfach dann so nach ein paar Minuten einfach weggegangen ist. Ja. Dann sind die Fans auch ein bisschen böse gewesen. Oder ist einfach schnurstracks einfach weggegangen. Hat er keinen Bock auf die Scheiße.
Ja. Dabei, ich hätte ihn eigentlich so ein bisschen konfrontativer eingeschätzt, dass er auch Bock hat, da vielleicht
eine Niederlage zu geben. Aber ich kann das irgendwie auch verstehen. Ja. So. Also. Was weiß ich, der hat auch keinen Bock, da dann so rumzudiskutieren oder so und denkt sich, oh komm, Ficker, ich gehe jetzt hier duschen. Ja. Geh dann auch nach Hause.
Noch wenig los in der Dusche gerade.
Ich bin noch verabredet heute im Steakhouse nachher. Ja. das lassen wir ja nicht nehmen.
Ich frage mich auch, wer ist auf die Idee gekommen, weil ich habe das so in der Form noch nie gesehen und ich kenne das jetzt nicht als Geste zwischen Fan und Mannschaft. Und es scheint ja wirklich so zu sein, dass es quasi ein Vorschlag, ein Impuls aus der
Fan-Community
war. So, okay, wir haben uns überlegt, wenn ihr das jetzt macht, dann sind wir so ein bisschen weniger sauer.
Ja.
Und das ist ja auch was jetzt nicht so mit oben abgesprochen war. Weil ich meine, Freddy Bobic war, glaube ich, so ein bisschen genervt, dass das stattgefunden hat. Weil es natürlich auch irgendwie schlecht aussieht.
Ja, klar.
Und
Das ist mit keinem abgesprochen. Also, das ist einfach, das ist, glaube ich, eine Sache. In der Ultraszene gibt es bestimmte Rituale, bestimmte Abläufe oder so, sind wahrscheinlich auch so Forderungen für den Fall X. So. Und das erinnert auch so ein bisschen an diesen Auftritt während des Trainings, wo sie ja mal den Platz gestürmt haben und gesagt haben, wir zünden hier die nächste Stufe.
Genau, ja.
Wenn das und das nicht passiert, also wenn ihr nicht gewinnt, dann zünden wir die nächste Stufe.
Ja.
Und
gefragt heute, war das die nächste
Stufe? Ja, gut, aber was bringt's dann so, ne? Also es ist ja, führt ja auch wieder zu nichts.
Ja.
Also das ist irgendwie auch so eine gewisse Hilflosigkeit der Fans, die, glaube ich, auch nicht mehr wissen, wie sie den Spielern irgendwie, was sie denen sagen sollen, aber es bringt ja auch immer nichts, sie runterzumachen, ne?
Ja.
Sondern du musst ja auch sie eigentlich pushen fürs nächste Spiel und sagen, hey Leute, klar, heute war scheiße und wir sind sauer, weil die ganze Saison mal wieder scheiße läuft, aber wir versuchen das jetzt zusammen irgendwie zu lösen, so, und wir sind für euch da, weil mehr können wir nicht machen und wir sind bis zum Ende sozusagen, glauben wir daran und es ist ja auch noch nichts verloren, ne? Ich meine, wir haben jetzt das wirklich in der eigenen Hand, wenn wir die nächsten 2 Spiele da gewinnen, dann sieht es halt auch schon besser aus.
Ja.
Und das kann ja auch, ist ja auch nicht unrealistisch.
Ja, wir spielen gegen die alle noch, die da kurz vor uns sind. Und da kann man den immer schon mal, es ist punktgleich mit Bielefeld und ein Punkt hinter Stuttgart.
Ja.
Das heißt, man ist alles erreichbare Gegner. Und was ich spannend fand, war Lotka, der auch im Interview später, also der sein Trikot da ausgezogen hat, hingelegt hat auch.
Ja.
Und im Interview später meinte, auf die Frage, was da jetzt passiert ist, dass er gar nicht so richtig verstanden hat, worum es ging. Ich weiß nicht, ob er das so aufrichtig beantwortet hat oder ob es jetzt auch die Antwort war, die er dann so geben wollte im Interview.
Ja.
Aber wenn es so war, haben halt auch einige Spieler diese Geste mitgemacht, ohne so richtig zu verstehen, was mache ich hier eigentlich gerade und was ist die Tragweite davon. Weil wenn jetzt die Fans mit 2, 3 Spielern abklären, wenn ihr das macht, ist in Ordnung. Und dann sagen die, ist scheiße, aber machen wir oder was immer die gedacht haben dabei.
Ja.
Und dann sagen die das ihren Mitspielern mit und die sagen einfach, ja komm, jetzt hier, zieh dein Trikot aus, legst da hin.
Ja.
Dann weißt du gar nicht, was ist hier eigentlich gerade ausgemacht worden.
Ja.
Du wirst irgendwie erniedrigt, ohne das richtig zu merken. Und das fand ich auch so eine Tragweite der Situation, dass einige da vielleicht was mitgemacht haben, wovon sie in der Situation gar nicht wussten, welche Symbolik da dahinter steckt.
Total, ja.
Und das wird, kann ich mir gut vorstellen, auch so ein bisschen Nachwehen noch haben. Also ich glaube, das wird noch besprochen werden, intern auf jeden Fall, vielleicht auch so ein bisschen nach außen. Und ist auch, glaube ich, dieser Platzsturm, wenn man so will, beim Training war eine Zäsur. Und ich glaube, das ist auch so eine Zäsur im Zwischeneinander, Miteinander zwischen Hertha-Fans und der Mannschaft. Und ich kann mir das auch bei anderen Teams nicht so vorstellen.
Also, ja, habe ich auch gerade, das ist schon speziell immer bei Hertha auch, ne? Also ja. Ich erinnere mich auch an diese ganzen, es gab doch mal, da waren wir auch im Stadion, als die gegen Nürnberg, glaube ich, war das Spiel, verloren hatten. Und da sind auch super viele Fans auf die Laufbahn gestürmt und so.
Mhm.
Und das ist halt irgendwie so eine, da brodelt es immer sehr.
Ja.
Und klar, du hast auch bei anderen Teams natürlich, dass die Fans ausrasten, so, ne? Ist halt einfach so.
Ja.
Gibt's das auch, siehe Schalke, wenn die absteigen. Aber bei Hertha ist es schon klar, auch der Situation geschuldet, dass es einfach die letzten Jahre schon immer wieder scheiße lief und sich da, glaube ich, auch viel aufgestaut hat und auch so eine gewisse Hilflosigkeit natürlich von Seiten der Fans besteht, weil sie es nicht steuern können, weil das ist ja das Los des Fans sozusagen, das schwierige Los, das er von außen nicht steuern kann,
natürlich
mit viel Support und viel Unterstützung für die eigene Mannschaft, dann kannst du natürlich schon beeinflussen.
Ja.
Und also, was ich so interessant finde, das, so geht es mir zumindest, ne? Es verändert sich auch so ein bisschen der Blick auf so dieses ganze Fangehabe bei mir total in den letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so. Wir hatten ja damals auch eine Dauerkarte, 2, 3 Saisons lang, und da ist man auch sehr emotional mitgegangen. Wir haben uns schon immer so ein bisschen auch, also wir wären ja nie auf die Idee gekommen, irgendwie da aufs Spielfeld zu stürmen oder so, ne? Aber man war ja auch durchaus mal sauer, hat irgendwie das viel mehr noch so inhaliert.
Ja.
Und ich finde jetzt, wo es klar auch mit Corona und dieser ganzen Pause auch und man war eh so ein bisschen weiter weg von dem Ganzen, empfinde ich es bei mir aber wirklich so, dass ich das so sehe und mich wirklich so davon distanziere, fast schon emotional, und dann so denke, boah, was macht ihr da? Das ist, man schämt sich fast so ein bisschen fremd für dieses ganze Gehabe einfach. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde das irgendwie, ohne jetzt einen Abriss zu stellen, dass die Ultras auch mega wichtig sind, weil sie einfach auch über dieses Fan-Sein und Pushen eine krasse Arbeit leisten, ne? Und irgendwie auch dafür da sind, so in sozialer Hinsicht Sachen anzustoßen und auch so ein Fanclub einfach mega wichtig ist für die Gemeinschaft und so. Das meine ich gar nicht. Aber ich finde so dieses, das kam heute auch so bei einigen Sprüchen, die man wieder gehört hat, so krass raus im Stadion, finde ich, dass es halt schon einfach Leute gibt, die ja einfach so ganz viel, was, wo es vielleicht anders nicht so läuft, irgendwie so ins Stadion mitnehmen und dann irgendwie so da rauslassen. Und das ist echt, weiß nicht, ob man das einfach mit so einer gewissen so anders sieht, vielleicht einfach so, ne? Aber ja.
Es ist auf jeden Fall sehr viel Wut da. Und auf der einen Seite kann man sich den Fußball nicht so vorstellen, ohne diese Fangemeinde und Fanbase, die auch diese ganzen Choreografien organisiert.
Ja.
Ich meine, da wurde.
Die war ja auch wieder vor dem Spiel mega geil.
Riesen Transparenter hochgezogen.
Ja.
Das muss irgendwie organisiert werden, gebastelt, gebaut.
Das ist total beeindruckend.
Werden.
Ja.
Und auch diese blau-weißen Streifen, die da in der Ostkurve entstanden sind, dadurch, dass quasi so Poncho-Leibchen da übergezogen worden. Und es braucht die Leute, die mehr machen, als alle paar Wochen ins Stadion gehen und Fußball gucken da.
Ja.
Und auf der anderen Seite, da das kann es ja auch ohne diese Aggression geben und ohne diesen Gewaltandrohung und Wut. Irgendwie, natürlich ist man wütend, wenn es nicht läuft. Und wenn jetzt so ein, weiß ich, ein Club wie Freiburg, bei denen läuft es halt auch gerade wahnsinnig gut. Also wer soll da jetzt wütend sein und irgendwie fordern, dass irgendwer da sein, dass Grifo sein T-Shirt da auf den Boden schmeißt?
Ich weiß auch irgendwie, ob in Freiburg die Fans, die immer wütend sind, oder der Freiburger an sich ist, glaube ich, und die Freiburgerinnen an sich sind, glaube ich, sehr friedliche Menschen auch.
Und das ist halt, ja, es ist
liegt aber auch am Klima da unten im Schwarzwald.
Wahnsinnig viele Sonnenstunden im Jahr.
Die sind einfach glücklicher.
Es ist so eine, ja, eine Wechselwirkung zwischen Team und Fans, und das ist einfach gerade eine Abwärtsspirale bei der Hertha, weil das Team bringt auf dem Platz die Leistung nicht, dadurch sind die Fans sauer, und weil die Fans sauer sind, entmutigen sie das Team noch mehr,
ja,
und dadurch wird die Leistung schlechter, und das bedingt sich einfach, dass es einfach gerade bergab geht. Und
wobei man ja auch sagen muss, wir reden hier knapp 3 Wochen, nachdem sie ja eigentlich super gut nach dem Trainerwechsel gestartet sind, erstmal wieder mit 3-0 gegen Hoffenheim.
Ja.
Das vergisst man schon wieder komplett eigentlich gerade.
Ich meine, man hat vor,
weil es so weit weg ist.
Vor diesen 3 Spielen, Hoffenheim, Leverkusen, Union, hat man gedacht, ach du grüne Neune,
ja,
wo soll da irgendein Punkt herkommen?
Ja.
Dann kam dieser Sieg gegen Hoffenheim, danach das Spiel gegen Leverkusen 1-2 oder 2-1 verloren.
Ja.
Wo man dachte, okay,
Kann passieren,
liegst 2-0 hinten, machst kurz vor der Pause noch 2-1, und dann ist eben komisch und schade, dass in der zweiten Halbzeit so gar nichts geht, also einfach 0-0 ausgeht, zweite Halbzeit. Da muss mehr Risiko, dass man wenigstens die zweite Halbzeit verliert, wenn schon, also beim Versuch, sie zu gewinnen. Aber es war jetzt auch nicht so niederschmetternd, und dachte man, okay, mit 3 Punkten aus 2 Spielen und einem ganz guten Start kann man hier mit Magath, Fotheringham da ins Stadtderby gehen, und dass es dann ja da so auseinanderbricht, ist schade, aber trotzdem hat man irgendwie aus diesen 3 Spielen 3 Punkte mitgenommen und startet jetzt in die eigentlich entscheidende Crunch-Time-Phase der Saison, und davor dann nochmal so einen Downer zu bringen, finde ich echt fatal, weil jetzt kommt es drauf an, und jetzt müsste man sagen, war zu wenig, Stadtderby ist auch eine Prestige-Sache, das zu gewinnen und zumindest nicht hoch zu verlieren, und ist blöd, aber jetzt müssen wir zusammenhalten, und das jetzt auseinanderbrechen zu lassen, finde ich auch sehr gefährlich.
Ja, und ich glaube, ein Problem war tatsächlich, dass nach dem 3-0 diese Länderspielpause kam. Das war sehr, sehr ungünstig, weil so konnte man dieses Momentum nicht mitnehmen, sondern hatte erstmal wieder so eine kalte Break, wo auch einige Spieler nicht da waren. Und dann musst du wieder neu aufbauen. Da war Magath ja auch sozusagen dann wieder nach seiner Corona-Erkrankung erst da und so. Und das sind alles wieder so neue Faktoren gewesen. Dann ist Leverkusen einfach eine starke Mannschaft. Das hat uns nicht in die Karten gespielt.
Ja.
Muss man auch mal sagen.
Ja.
Trotzdem darfst du natürlich dann nicht dich auch so in Leverkusen kampflos ergeben, sondern musst dann irgendwie versuchen, da auch das zumindest noch ein Tor zu erzielen.
Ja.
Und das hat mir heute auch wieder gefehlt in der zweiten Halbzeit. Auch wenn du dann das 1-2 schnell kassierst. Klar ist das für die Moral scheiße, aber da musst du halt versuchen, ne? Und hat er ja nochmal irgendwie versucht, mit Serda und der Kellenkamp irgendwie noch frische Kräfte zu bringen. Hat auch nicht so super krass funktioniert. In der Halbzeit hat er ja auch schon 2-mal gewechselt. Immerhin. Also, ne, hat er dann ja auch irgendwie versucht, noch was zu machen und so.
Ja, ja.
Hatte heute auch eine spannende Aufstellung, muss man sagen, ne? In der Abwehr ein super junger Debütant gespielt. Auf der Außenposition.
Eitschberger, ja.
Ja.
Und dann Boyata, Kempf, Pekarik in der Verteidigung. Lotka im Tor, weil Schwolo ja verletzt raus musste im letzten Spiel. Und dann Gechter, so.
Auf der 6.
Auf der 6
vor
der Viererkette.
Ja, der stark immer bisher besetzt hat jetzt in den letzten Spielen. Ging jetzt nicht, war verletzt.
Ja. Dann Maulida, Startelf, fand ich gut. Askar Sibar, Toussaint und Darida. Und vorne drin Jovetic.
Mhm.
Ist halt wirklich eine tragische Geschichte dieses Spiels, dass Jovetic dann nach 20 Minuten rausmusste.
Ja,
also, dass er
scheiße
einfach nicht seine Rolle da übernehmen konnte, die er eigentlich, für die er eingekauft wurde und die er auch für mein Gefühl wie kein anderer da vorne drin, gerade bei der Hertha jetzt im aktuellen Kader, übernehmen kann, weil eben die anderen eher übers Tempo kommen.
Wobei ich mich frage zum Beispiel, was mit Marco Richter? Wieso spielt der nicht zum Beispiel auch mal als hängende Spitze? Ich glaube, der war heute auf der Bank.
Das auf der Bank,
ja. Serdar ja auch wieder. Und das sind ja eigentlich Leute, die auch meiner Meinung nach in solchen Situationen mit ihrer ja auch so ein bisschen aggressiveren Spielart was bringen können. Ja. Also bringt doch vielleicht mal einen Richter als hängende Spitze einfach sozusagen oder ne, als falsche Neun oder wie auch immer. Ist ja kein klassischer Stoßstürmer, aber ja. Der da vorne wuselig für Bewegung sorgt. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit jetzt im nächsten Spiel das zu machen und ist halt auch mutig im Derby da hinten links so einen 18-Jährigen spielen zu lassen. Kannst du machen, kann gut gehen, kann irgendwie auch pushen, aber war auch eine interessante Entscheidung.
Ich weiß auch nicht, ob also Mittelstedt wurde ja eingewechselt dann später, zur Halbzeit glaube ich, ob der nicht fit war für 90 Minuten, also ob er quasi dachte, dann fangen wir mal
weiß man nicht.
Experimentell an.
Ja.
Aber eigentlich, also ich meine, Plattenhardt ist ausgefallen, der hat ja gegen Hoffenheim alle drei Tore da vorbereitet mit seinen Freistößen.
Das ist gegen Leverkusen auch schon ausgefallen. Ne?
Gegen Leverkusen auch ausgefallen und dass der dann also so ein wahnsinniges Spiel macht und danach dann einfach wegen muskulärer Probleme fehlt, ist halt auch so eine Geschichte. Also dann hast du einen neuen Trainer, Plattenhardt, das hat anscheinend sehr gut funktioniert, wir haben ja das, den Ton von Fotheringham über Plattenhardt da auch schon gehabt in der Folge und anscheinend hat das harmoniert zwischen dem neuen Trainergespann und ihm und Plattenhardt scheint ein Spieler zu sein, der das ein bisschen braucht auch und dass der dann da muskulär ausfällt, nachdem es quasi auch einen Weg für ihn gab, seine Leistung abzurufen, das ist mehr als schade und dass dann da nicht Mittelstedt spielt von Beginn an, fand ich seltsam. Kann natürlich sein, man ist beim Training nicht dabei, wer da welche Leistung bringt und sich wie zeigt, aber ja, alles in allem lässt es einen ein bisschen ratlos zurück, weil einerseits war die Leistung nicht komplett katastrophal, das Ergebnis schon und ja, jetzt geht es mit so einem ganz komischen Bauchgefühl in diese entscheidenden Wochen und
ja, wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil dieses nicht komplett katastrophal, das ist ja auch, das haben wir ja vorhin auch begründet, ne, dass sie halt auch wirklich da die Zweikämpfe teilweise gut geführt haben und so und jetzt auch sich irgendwie ja nicht komplett ergeben haben. Ne? Ich meine, Union hat einfach auch eiskalt die Chancen genutzt. In der ersten Halbzeit hatten sie noch viel, viel mehr, aber in der zweiten Halbzeit einfach eiskalt die Dinger reingemacht.
Ja.
Trotzdem bringt es halt nichts, ne? Wenn man das immer wieder sagt, jetzt die ganze Zeit, ja, so richtig, richtig schlecht waren sie jetzt auch nicht. Das ist halt auch gefährlich, ne? Also einfach so dieses, darauf kannst du dich auch ein bisschen ausruhen, dass man sagt so, ja, okay, aber so ein bisschen gekämpft haben wir ja schon, oder? So, ne? Und dann gehst du ins nächste Spiel wieder rein und sagst, ja, komm, jetzt noch mal ein bisschen mehr vielleicht, dann klappt das schon.
Ja.
Und damit kommst du wahrscheinlich eben nicht durch. Und ja, jetzt kommt als nächstes Spiel Studi.
Ich glaube, das ist noch was dazwischen. Es ist Augsburg erstmal.
Naja, jetzt kommt Augsburg.
Auswärts in Augsburg und dann ist Stuttgart in Berlin zu Gast.
Ja.
Und dann ist es Bielefeld wahrscheinlich.
Ja, dann ist es Bielefeld.
Genau, auswärts nach Bielefeld.
Okay, und Augsburg hat sich ja fast schon so ein bisschen gelöst von da unten wieder mit komplett. Zwei Schlüsselsiegen.
Ja.
Auch unter der Woche dieses Nachholspiel gegen Mainz, das hat man schon wieder fast vergessen, dass sie noch ein Nachholspiel haben.
Ja.
Dann jetzt gegen Bayern knapp verloren. Besprechen wir vielleicht gleich nach der Pause, aber auch nicht so super ausführlich vielleicht, aber das sei schon mal erwähnt.
Das Restprogramm der Hertha ist halt Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und dann Mainz und Dortmund.
Ja, ja.
Und das ist, also es sind vier auf jeden Fall gewinnbare Spiele und Dortmund. Und da muss man halt gucken, ich meine, Dortmund ist einer der letzten Siege der Hertha im
Dezember gewesen. Können wir nochmal wiederholen.
Vielleicht sollte man da das Video nochmal angucken, wie der Belfodil da durchtankt auf links, meine ich.
Und Marco Richter da aus der Ferne den reinknallt.
Ja.
Gute Dortmund könnte für uns ein Vorteil sein, dass die Meisterschaft flöten ist, ist und auch von unten vielleicht auch nicht mehr so viel nachkommt.
Nicht der Druck des Jahrhunderts da ist. Und ansonsten heißt es halt einfach, wie man so schon sagt, die Hausaufgaben machen und die Punkte holen da, wo man drankommt. Und gut, Augsburg ist jetzt nicht mehr so ein richtig direkter Konkurrent, weil sie einfach jetzt zweimal gewonnen haben. Ist ja auch gegen die Bayern, also das besprechen wir gleich. Und
ich hab schon dreimal angeteasert jetzt.
Es bleibt spannend. Augsburg-Bayern, wie ist das?
Wer hat das Tor gemacht eigentlich?
Das Bayern-Derby ausgegangen, ja.
Ja.
Augsburg nicht mehr so richtig direkter Konkurrent, aber trotzdem halt auch eine Mannschaft, die da irgendwie halbwegs unten mit drin hängt, wo man jetzt, auf die man auf jeden Fall schlagen kann.
Ja.
Und dann Stuttgart-Bielefeld, natürlich die beiden 6-Punkte-Spiele, die man gewinnen muss, wenn man da halbwegs solide rauskommen will.
Ja.
Und dagegen Mainz sind halt auch Punkte drin. Und wenn man aus den 4 Spielen da ordentlich was rausholt, dann ist es vielleicht gegen Dortmund auch nicht mehr so wichtig, wie es ausgeht.
Ja.
Ansonsten muss man halt in Dortmund noch punkten am letzten Spieltag. Das würde natürlich, je nachdem, wie das Programm der anderen da so aussieht, eine unkomfortable Situation.
Auf die man gerne verzichten würde, denke ich mal, auch aus Sicht der Hertha-Verantwortlichen. Ja.
Ja.
Gut, wollen wir in die Pause gehen?
Auf jeden Fall. Pfeifen wir pünktlich ab.
Pfeifen wir pünktlich ab. und haben noch einen Menschen, das so als kleiner Teaser, der euch über die Werbepause jetzt retten soll, den wir im Stadion gesehen haben. Da waren wir froh, dass wir ihn nicht hören mussten. Wer das ist und was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich nach der Pause. Hier wird aber Spitze.
Bis gleich.
Leute, wir machen den Ball! Vorne!
Jetzt geh, geh, geh!
Faul! Der ganz woanders, ich brülle irgendwas an und wir sollen nach vorne spielen, wir müssen drei Stück kriegen!
Ja, da sind wir wieder wach und da sind wir auch wieder zurück bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Folge 93, zusammengeschrien von Steffen Baumgart.
Ah!
Am 9. April 2000. Wissen wir, den 9. April ist ja der Samstag, ne? Wir veröffentlichen das ja, aber bringen heute gleich raus, ne?
Wir bringen es heute gleich raus.
Bringen es heute gleich raus.
Ganz transparent sagen, 9. April.
Inzwischen ist ja der 10. April.
Es kann ja auch sein, dass jemand sich erst am 13. das anhört. Da können wir jetzt auch nicht vorsorgen und immer noch hier noch so ein Datum nennen.
Das stimmt. 9. April ist übrigens der erste Todestag von Prinz Philipp, dem Ehemann der Queen, Queen Elizabeth II.
Und sie hat sich jetzt ja auch in letzter Zeit wieder häufiger öffentlich gezeigt. Das war ja eine lange Zeit gar nicht so.
Das stimmt. Sie war angeschlagen.
Ja.
Damit herzlich willkommen zu Doppelkrone, der Royal Podcast.
Der royale Podcast mit Sir Henning Schneider.
Ja, wie steht es um die Queen? Man weiß es nicht. Das ist auch immer so ein Feld, wo eigentlich alle Informationen aus irgendwelchen palastnahen Insider-Quellen, von denen wahrscheinlich 80% sich einfach The Sun ausgedacht hat.
Richtig.
Oder die Daily Mail.
Ja.
Aber wenn man einfach nur das nehmen würde, was da offiziell verlautet wird, dann hätte man kaum was zu berichten.
Das ist richtig. Du brauchst deine Quellen.
Auf jeden Fall. Das
wäre so. In der Küche viel auch. Ja. Küchenpersonal, glaube ich, auch viel.
Ja.
Dass da tratscht.
So, als wenn die Bundesliga nur alle 4 Wochen mal spielen würde. Das wäre für Fußballfans wie uns einfach zu wenig. Und Royal-Fans brauchen da einfach mehr Input, als der Palast so Output hat. Dementsprechend sind die Insider da sehr wichtig. Und Steffen Baumgart hat damals, als dieser Ton entstand, zu Hause in der Isolation Fußball gucken müssen und das
in der Isolation? Also
das musste dann seine Familie ertragen und die Nachbarn. Aber das Geschrei bringt ja auch was, denn Köln an diesem Spieltag hoch erfolgreich.
Dreht ein Spiel gegen Mainz, das schon fast verloren geglaubt war, nämlich ein 0-2 in ein 3-2. Deswegen haben wir diesen Ton ausgesucht mit Steffen Baumgart. Und um vielleicht noch kurz den Teaser aufzulösen, der hier vor der Pause aufgemacht wurde, der uns gerade hier noch wieder einfiel, als wir dann dachten, okay, was machen wir jetzt nach der Pause?
Ja.
Ich habe ja erwähnt, dass es einen Menschen gab im Stadion, den wir gesehen haben. Wir waren froh, dass wir ihn nicht hören mussten.
Ja.
Es war nicht Herr Tinho, das Maskottchen, nein.
Ja.
Es war ein Weltmeister.
Ja.
Lodder.
Lodder Matthäus. Der natürlich in seinem Engagement für einen beliebten Sportberichterstattungssender, das sogenannte Pay-TV, Samstagabend beim sogenannten Topspiel auch immer im Stadion zugegen ist.
Ja.
Heute also in Berlin, Dienstort Berlin heute. Und er saß da an seinem Pult und in der Halbzeitpause. Und da dachte man, schön dich zu sehen, Lothar. Schön, dich nicht zu hören auch. Weil es war so nah, aber auch so fern. Man hat einfach nichts gehört.
Wir haben ihn fast gerochen. Ja. Ich kann mir vorstellen, so ein sehr schweres Aftershave auch immer, so ein typisches.
Ja.
Ein scharfes.
Und halt auch immer so eine sehr pointierte Und auch vernichtende Kritik wahrscheinlich der Hertha.
Ja, aber so eklig vorgetragen, weil er hat ja auch so einen komischen Dialekt.
Ja.
Diesen
Fränkische.
Ja, das Fränkische ist ganz komisch irgendwie.
Ja.
Und er schaltet sich ja auch während des Spiels immer dann so ein.
Ja.
Auch da waren wir froh, dass wir das nicht gehört haben.
Ja.
Aber ich habe so gedacht, auch das ist schon irgendwie auch ein chilliger Job, ja. Sie haben dann irgendwie diese Halbzeitanalyse gemacht, dann war Schluss. Dann Sebastian Hellmann und er sind dann so weggetigert. Er noch irgendwie kurz zu jemandem da an der Bank, den er kannte.
Ja.
Dann hat er irgendwie den noch gequatscht so.
Ja.
Sebastian Hellmann mal kurz runtergegangen in die Katakomben. Danach hat er sich da an so einen Tisch gesetzt, am Seitenrand das Spiel weiterverfolgt mit Bildschirm und so Blick aufs Spielfeld einfach.
Ja, das Buffet.
Dann, und ich meine, die machen das jetzt ja auch seit 1000 Jahren schon, ne? Das ist ja für die auch mega Routine.
Ja.
Das heißt, so, das moderieren die mit links, so, ne?
Ja.
Und keine Ahnung, das Geile ist ja einfach, dass du trotzdem so viele verschiedene Stadien wahrscheinlich auch siehst und jeder Ort, der irgendwie nochmal anders ist und du dich nochmal neu fokussieren musst und so. Schon auch irgendwie ein spannender Job. Keine Frage, also.
Auf jeden Fall.
Weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, so, aber ich glaube mal so für 2-3 Jahre würde ich es gerne machen.
Ja, kannst du mal bewerben, da.
Ja.
Schreiben wir mal
eine gute Chance.
Und ich fand auch, als Lothar dann seinen Weg in die Katakomben zurückgesucht hat, ist er so einen Umweg gegangen, so einen ganz komischen Weg auch. Quasi so am Spielfeldrand längs, so ein bisschen geschlendert.
Ja, das meine ich ja, zur Bank da.
Genau, ja. Und ich hatte das Gefühl, Lothar ist auch so einer, der so irgendwo ist und dann läuft er so rum in der Hoffnung, auch angesprochen zu werden.
Ja, das habe ich aber auch, ja.
Wie so Leute, die sind irgendwo, wo sie nicht fehl am Platze sind. Also man fragt sich, was macht der denn jetzt hier? Also im Zoo so im Futterraum von den Elefanten rumlaufen würde, würde man denken, was macht Lothar Matthäus denn jetzt hier?
So.
Schon eher überrascht. Das ist jetzt bei einem Bundesligaspiel im Stadion jetzt nicht so. Man denkt, okay, der arbeitet da irgendwie bei dem Sender und wird schon seine Richtigkeit haben.
Ja.
Und trotzdem ist er halt nicht so integriert in die soziale Gefüge da vor Ort gerade, dass er so seinen festen Platz hätte, sondern der schlawinert dann so rum.
Ja, ja.
Und weil er halt irgendwie Weltmeister geworden ist 1990 und Weltfußballer auch, hat er halt die Hoffnung, angesprochen zu werden.
Ja. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht, lustigerweise, dass du sagst, wie das ist, als Lothar Matthäus rumzulaufen, weil dich kennt ja einfach jeder und jede wahrscheinlich auch. Also würde ich ja schon mal behaupten, dass in Deutschland kennen wahrscheinlich 90% Lothar Matthäus.
Ja.
So. Das ist so einer, wenn du auf der Fußgängerzone das Foto zeigst, kennen 9 von 10 Leuten kennen ihn einfach. So. Und du wirst also nirgendwo rumlaufen können, ohne dass dich jemand erkennt. Was ja auch total strange ist, weil alles, was du machst, ist unter Beobachtung so mehr oder weniger. Du kannst nicht irgendwie einkaufen gehen und das, ne, so.
Ja.
Gut, dass es solche Geschichten wie Gorillas und Flink gibt, ja, dass du jetzt anonym bestellen kannst.
Ja.
Für viele Promis ist das wahrscheinlich ein Segen.
Auf jeden Fall.
Ist keine Ahnung, was
weggefallen ist vor allem, ne?
Ja, stimmt. Ja. Vielleicht macht Angela Merkel das jetzt auch mal. Die ist ja sonst immer im KDW gewesen und auch gerne mal bei Hit in der Nähe da in Mitte.
Ja.
Ulrich. Vielleicht bestellt ihr jetzt auch ein paar online. Nee, keine Ahnung, aber das habe ich auch so nachgedacht. Genau, auch dass das durchs Stadion so geht. Keine Ahnung, vielleicht dann oben auf dem durch den VIP-Bereich und dann spricht ihn 100 Pro, sprechen natürlich Leute auch an.
Ja.
Und dann musst du auch immer so Smalltalk halten. Das ist auch sau anstrengend, glaube ich. Du hast ja dann auch vielleicht nicht deine Best Friends da um dich rum.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Lothar Matthäus Best Friends hat, kann ich bestimmt. Aber auch irgendwie so eine merkwürdige Vorstellung, sondern vielleicht alles so ein bisschen so lose Haltbekanntschaften. Und dann fährst du, ich glaube, das ist auch, könnte auch mir vorstellen, dass so ein einsamer Mensch ist vielleicht auch manchmal.
Kann ich mir auch vorstellen. Vor allem, ich denke mir, wahrscheinlich laufen da Leute rum, von denen würde man gern angesprochen werden. Die sprechen einen dann nicht an.
Naja.
Und dafür sprechen einen halt die Leute an, wo man denkt, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
Mhm.
Und das ist dann auch so.
Und er selber würde auch nicht ansprechen, glaube ich.
Ja.
Er lässt sich ansprechen.
Genau.
Ja.
Und dann ist man, ist also leichte Enttäuschung, stelle ich mir auch vor, dass es immer die Falschen sind, die einen ansprechen.
Ja.
So ein bisschen wie, weiß nicht, sehr attraktive Frauen im Club,
ja,
die dann immer nur von denen angesprochen werden, wo sie denken, das muss es nicht unbedingt sein.
Ja. So. Und deswegen ist ja das muss man natürlich nutzen, sondern einfach selber ansprechen. Das ist
komplett.
Ja, das ist ja der große Vorteil. Aber ja, das stimmt. Aber von wem würde Lothar Matthäus gerne angesprochen werden? Das ist ja die Frage. Wahrscheinlich auch von attraktiven Frauen. Könnte ich mir vorstellen. Aber wer könnte das sein? Wenn ihr da Ideen habt?
Genau. Schreibt uns einfach. Sagt Bescheid. Und ist eine gute Frage. Wer da so, aber wahrscheinlich, weiß nicht so. Ich könnte mir vorstellen, wenn, sagen wir, Jogi Löw im Stadion wäre.
Ja, jetzt auch gedacht.
Das wäre wahrscheinlich so einer, wo man gern angesprochen werden würde.
Aber ich glaube,
das sind so Leute, die halten sich auch sehr zurück. Und,
aber ich glaube, wenn die sich treffen würden, die würden sich schon ansprechen. Da würde, ich weiß nicht, wer da den ersten Schritt macht. Aber ich glaube, wenn Yogi und Lothar sich treffen, dann sagt man schon so, ah, hier komm, Lothar. Aber da würde man gerne mal Mäuschen spielen, was die so besprechen auch, finde ich, oder?
Auf jeden Fall.
Auch so, wenn die auf der Tribüne so nebeneinander sitzen, so was da so gequatscht wird.
Ja.
Vielleicht gar nicht so viel, vielleicht ist es super langweilig. Ist wahrscheinlich so echt eine oberflächliche Smalltalk.
Ja, das ist auf jeden Fall, wenn die so eingeblendet werden, oft sehr ausdruckslose Gesichter. Also ist gar nicht so.
Oder Aktientipps oder sowas. So was ganz Ekliges vielleicht auch.
Golf-Handicap.
Ja, hier, guck mal, wir gekauft gestern. Und dann irgendwie so ein Foto vom neuen Benz oder so.
Ja, oder so NFTs.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass Jogi Löw NFTs kauft.
Du, wer weiß, der ist ja sehr kulturell und kunstaffin. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie vielleicht so ein paar Kunstwerke auch digital erstanden hat.
Kann schon sein, ja. Man möchte sie ausschließen.
Naja, wechseln wir mal wieder ins Real Life, in die erste Fußball-Bundesliga, 29. Spieltag.
Wir grounden uns.
Wir sprachen schon davon, dass der Karnevalsverein Nummer 1 den Karnevalsverein Nummer 2 empfing und zunächst mit 0-2 zurücklag und dann einen Dreierpack schnürte und das Ganze noch drehte. Der 1. FC Köln hat also wirklich noch gewonnen mit 3-2 gegen Mainz und Steffen Baumgart hat wahrscheinlich auch viel gebrüllt heute wieder, aber eben im Stadion, wo es ein bisschen untergeht.
Ja, die Familie hat sich gefreut wahrscheinlich, die Nachbarn auch. Und Modest nicht getroffen. 3 Tore von Köln ohne Treffer von Modest.
Das eine geht ja zu 80% auf seine Kappe.
Das stimmt.
Das 1-3 war es, glaube ich. Ja, 1-2.
Ja.
Der Anschluss sozusagen. Und ja. Muss auch geil sein, im eigenen Stadion so ein Spiel zu drehen.
Ja.
Hallo Hertha. Schaut mal, wie das gewesen wäre.
Wäre das nicht auch ein Konzept für euch? Einfach mal ein Spiel drehen im eigenen Stadion.
Es geht, es ist möglich. Das war sogar 0-2.
Ja.
Ist ja auch ein Derby gewesen letztendlich, Karnevalsderby.
Ist ein Karnevalsderby. Ja. Man ist ein bisschen länger unterwegs, aber ich meine, wir haben es heute am eigenen Leib spüren müssen.
Ja.
Man ist ja allein vom Olympiastadion nach Friedrichshain unterwegs und wir sind weit davon entfernt gewesen, in Köpenick schon gelandet zu sein. Also das ist
Wie viele Städte hat man am Ruhrpott schon gesehen dann in der Zeit?
Ja.
4, weiß ich nicht, Bundesliga-Städte oder so.
Komplett, ja.
Das ist so geil, ey. Das ist schon echt krass. Naja.
Ja, it's magic.
It's a kind of magic. Ja, Köln also festigte auch den Tabellenplatz.
Ja, es war letztlich ein Duell zweier Mannschaften, die, ich meine, Köln 43 Punkte, die sind 2 Punkte hinter Freiburg da auf Rang 5. Da möchte man nicht absprechen, dass die auch zumindest rechnerische Ambitionen nach oben, nach Europa haben.
Ja.
Aber ansonsten Köln und Mainz natürlich auch Teams, die im gesettelten Mittelfeld positioniert sind und wo jetzt eine Niederlage auch nicht so wehtut. Und aber natürlich trotzdem.
Aber haben halt auch einfach dadurch jetzt nach unten echt den Puffer ausgebaut. Gut, Frankfurt spielt noch, aber sind halt einfach weiter oben dran. Freiburg spielt auch noch. Das heißt, die können dann wieder ein bisschen weiter wegziehen. Aber Platz 6 ist ja auf jeden Fall in Reichweite.
Ja.
Für Union ja sowieso auch. Also, ja.
Ja, Köln hält sich da alle Möglichkeiten offen.
Also, spielen eine super Saison insgesamt, muss man einfach mal sagen.
Ja.
Und das tut ja auch der Kölner Fanseele mal ganz gut, Erfolgserlebnisse zu verbuchen.
Auf jeden Fall.
Gab es jetzt auch noch nicht so viele in letzter Zeit.
Ja.
Was hatten wir noch auf dem Tableau heute? Einen deutlichen Sieg der Wölfe.
Ja, aus dem Wölfezentrum.
Wölfezentrum in Niedersachsen haben geliefert.
Ja.
Florian Kohfeldt war zurück nach Corona-Erkrankung wieder an der Seitenlinie und sieht ein 4-0 seines Teams.
Gegen die Arminia aus Bielefeld.
Gut für uns, danke dafür.
Ja.
Da kann man auch mal einer Mannschaft wie Wolfsburg danke sagen.
Auf jeden Fall. Bielefeld damit punktgleich weiterhin mit der Hertha.
Ja.
Und nicht auszudenken, wenn Bielefeld jetzt wirklich da gewonnen hätte gegen Wolfsburg und dann 3 Punkte weggezogen wäre.
Ja.
Wollen wir gar nicht dran denken, was da nicht auszudenken
wäre. Müssen wir ja nicht denken, weil es ja nicht passiert.
Für Wolfsburg halt auch wichtig. Sie stehen jetzt bei 34 Punkten, sind damit 8 Punkte über Rang 16.
Ja.
Und machen auch einen großen Schritt da raus aus dem Thema Abstiegskampf. Aber die Frage, wer rutscht da von oben möglicherweise noch ab? An wem könnte man noch vorbeiziehen als Hertha? Und Augsburg und Wolfsburg, die beiden Burgen, aus dem Burgenland, nein, die
haben die Schutzmauer auf jeden Fall hochgezogen jetzt.
Auf jeden Fall große Schritte getan, dass sie da nicht unbedingt rein geraten sollten. Und Stuttgart und Bielefeld
haben diese Brücke, die man so runterklappen kann, so langsam hochgezogen.
Genau, die Zugbrücke.
Die Zugbrücke, ja.
Und da hat man jetzt noch den Burggraben vor
mit
sich.
Mit den Krokodilen.
Mit den Krokodilen, da möchte man nicht reinstürzen. Und Stuttgart und Bielefeld sind natürlich die beiden, ja, Gejagten.
Vielleicht daher auch das Maskottchen bei Stuttgart. Das Krokodil. Das
Krokodil, stimmt, aus dem Burggraben.
Ja. Ja, wir decken hier nämlich Fritzi. Auf. Dabei spürst du der Investigativ-Podcast.
Fritzel. Fritzi.
Fritzel, ja. So wie der Mensch in seinem Keller
Fritzle, hält. Fritzle, glaube ich. Fritzle?
Ich Fritzle weiß es
war
nicht.
Der Österreicher.
Ja, sicher, man kommt durcheinander da.
Ja.
Es ist Keller oder Kroko, ja. Das ist hier die Frage.
Ja.
Ach. Auch ein Wahnsinn. Ja.
Die Bayern.
Die Bayern. Die
Super Bayern.
Die Super Bayern. Waren gar nicht so super heute.
Nicht so super, aber ausreichend super, um auf jeden Fall keine Spannung aufkommen zu lassen in dieser Liga. Außer vielleicht, dass die Augsburger nach zwei Siegen in Folge, auch mit dem Nachholspiel gegen Mainz,
ja.
Jetzt mal wieder einen Dämpfer kriegen, aber auch also fast einen Punkt holen in München. Und ich glaube, der 82. Lewandowski mit einem Vorelfmeter
ja.
rettet da die Bayern vor einem Punktverlust.
Ja.
Und obenrum ist die Bundesliga weiterhin nicht spannend. Ne? Spannend bleibt es untenrum in der Liga.
Ist und ja meistens so, wobei obenrum ja auch spannend sein kann.
Auf jeden Fall. Und es sind nach wie vor 9 Punkte. Und es schwinden die Vorstellungskraft schwindet, wie das noch spannend werden soll.
Ja, das sind jetzt noch 5 Spiele, also das wird nicht mehr klappen. Es gibt jetzt ja das direkt aufeinandertreffen, aber selbst wenn es dann nur 6 sind.
Ja. Die Dortmunder bleiben immerhin dran, am Freitagabend bereits zu Gast gewesen beim VfB Stuttgart. Auch da muss man aus Hertha sich dankbar sein, dass da die Punkte mitgenommen wurden in Gänze in das Ist es Ruhrpott? Nee, es ist Westfalen, ne?
Ja, aber kann man schon so grob zum Ruhrpott sehen. Es ist ja das Ruhrpott-Derby, wenn sie gegen Schalke spielen, insofern.
Aber auch das Westfalenstadion. Entscheidet euch, liebe Dortmunder, entscheidet euch.
Heißt es eigentlich jetzt schon wieder, also es wieder so eigentlich mittlerweile, oder heißt es?
Nee, das heißt Signal Iduna Park.
Immer noch,
aber,
ne?
Ja.
Ja.
Aber für mich, ich habe das mit 12 Mal auswendig gelernt und
ich weiß, ja, deswegen heißt Hamburg ja noch Volksparkstadion.
Ja, aber die heißen ja sogar wieder so.
Waldstadion in Frankfurt.
Ja.
Ja.
Ist halt, da ist halt ein Wald, da ist Westfalen, da ist der Volkspark. Das waren Sachen, die konnte man sich noch merken.
Ja.
Da muss man sich gucken, ja, aber welcher Sponsor hat denn da
Schwarzwaldstadion
bezahlt? Ja.
Freiburg heißt es auch anders, wie wir letzte Woche geklärt haben. Europapark. Ja. Was soll das?
Aber es ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so direkt an der Dreisam wie vorher. Das Dreisamstadion ist ja wirklich, da fließt der Fluss ja quasi fast durch den Mittelkreis. Und das ist im neuen Stadion, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg.
Ja, Stadionnamen, auch eine Geschichte für sich. Es gab ja immer das Playmobil-Stadion. Oder gibt es vielleicht sogar noch?
Fürth, oder?
Ja, war das Fürth? Oder auf jeden Fall irgend so ein komischer Zweitligaverein.
Ja.
Ja.
Mittlerweile ein komischer Erstligaverein.
Ja, aber das ist, ja.
Das hieß auch mal, wenn ich zu viel Werbung jetzt für Markennamen machen, aber Flyer-Alarm-Arena hieß
es. Ja, es gibt ganz, ganz verrückte Namen.
Beide. Und, aber Playmobil-Stadion klingt natürlich, als wenn es nicht kein echtes Stadion
wäre. Richtig, ist das echt? Ist es wirklich echt? Man weiß es nicht.
Ja, so eine Lego-Ritterburg. Die ist ja auch dann jetzt nicht eine Ritterburg mit einem Sponsor, sondern meistens eine Ritterburg aus Lego.
Meistens, ja. Ach ja, und dann gab es noch ein letztes Spiel, glaube ich, das wir noch unterschlagen haben.
Wir haben Fürth gegen Gladbach. Ja.
Ja.
Das live aus dem Playmobil-Stadion.
Das heißt aber, glaube ich, nicht mehr Playmobil-Stadion. Ich weiß nicht, ob das Fürth auch war. Egal, das geht in unsere Rechercheabteilung.
Fürth mal war und es heißt jetzt Sportpark Rohnhof. Noch nie gehört.
Das ist aber vielleicht auch nicht die richtige Bezeichnung, oder?
Verstehe es hier so als Stadion.
Na gut, mag sein. Auf jeden Fall verlieren sie gegen Gladbach. Sind sie damit eigentlich rechnerisch schon abgestiegen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Obwohl, es müssten ja 15 Punkte sein. Das ist schon sehr viel.
Nee, sind sie nicht. 16 Zähler für Fürth, 26 die Hertha. Das sind 10 Punkte. Das ist
noch machbar.
Noch machbar. auch Bielefeld.
Wenn Hertha so weiterspielt, ist es sogar sehr machbar.
Auch Bielefeld ist 10 Punkte weg. Und das sowieso rettende Ufer, Platz 15, sind 11 Punkte.
Okay. Ja, ich meine, das wollte ich vorhin übrigens noch sagen. Wir waren jetzt sozusagen froh, dass Bielefeld verloren hat, dass Stuttgart verloren hat. Aber auf der anderen Seite wären es auch genau die Chancen gewesen, die ja schon vor dem Spiel feststanden,
ja,
mit Big Points da rauszukommen. Ne? Ja, oder, also nicht raus, ganz raus, aber schon ein Zeichen zu setzen.
Mit einem Sieg heute im Derby wäre man Platz 15 gewesen.
Genau.
2 Punkte vor
den. Was ja eigentlich auch Motivation sein sollte.
Ja.
Naja. Komplett. Hat nicht ganz so funktioniert. Kurzer Blick auf den Sonntag noch. Da stehen 3 Spiele noch an. Von den Europapokal-Teilnehmer-Teams.
Ja, VfL Bochum gegen Bayern 04 Leverkusen. Um 15:30 Uhr. So startet die Bundesliga morgen in den Sonntag.
Ein Duell im Westen.
Ja. Ein NRW-Duell.
Hat Bochum, ist das jetzt das Geisterspiel eigentlich? Weil irgendwann müssen sie ja noch ein Geisterspiel machen wegen des Becherwurfes, ne? Also ich weiß nicht, ob es das jetzt ist oder ob das irgendwie nochmal später kommt oder ob sie es so setzen können, wie sie wollen. Aber auf jeden Fall ist es wieder ein Heimspiel, das erste nach dem Becherwurf.
Ja.
Vielleicht gibt es das Bier jetzt nur noch in, weiß ich nicht, Plastik, Tüten. Oder so in diesen, kennst du diese Eises, diese Slush-Eis, die man so,
ja,
vielleicht werden die Biere jetzt da drin verpackt, wer weiß. Ja.
Sicher, sicher.
Sicher ist sicher, damit die Ruhrpott-Assis nicht wieder zuschlagen.
Genau.
Frankfurt gegen Freiburg.
Ja, das Frr-Duell.
Das, ja, Doppel-F.
Das ist auch eine spannende Partie. Freiburg natürlich mit dem Versuch, da die Europaplätze etwas abzusichern, gegen die Teams, die da von hinten heran nahen, namens Hoffenheim, Berlin, Köln. Alle mit 44, 43 Punkten. Ganz nah dran an den 45 von Freiburg aktuell. Wenn das 48 wären, wäre man auch an Leipzig wieder dran. Punktgleich. Die allerdings auch noch spielen morgen. Und gegen zwar
Hoffenheim.
Gegen Hoffenheim.
Es trifft sich da oben alles ein bisschen.
Ja.
Und Freiburg unter der Woche ja noch gerichtlich gefordert.
Richtig.
Mit einem kleinen Prozess, den sie eigentlich gar nicht so wollten, aber den sie dann doch initiieren mussten, zumindest aus eigener Darstellung,
ja,
haben sie es so formuliert. Was war passiert? Wir wissen es. Letzte Woche Bayern gegen Freiburg oder Freiburg gegen Bayern. Und die Bayern standen für gute 20 Sekunden oder so zu 12 auf dem Platz,
ja,
weil ein Wechselfehler unterlaufen war. Und dann hieß es die ganze Zeit so danach, okay, soll man da jetzt irgendwie Einspruch einlegen als SC Freiburg oder nicht? Wäre das zu klein? Nicht, weil eh nichts passiert wäre in den 20 Sekunden, lagen eh schon 3-1 hinten, bla bla bla.
Ja.
Und dann haben wir noch gesagt, werden sie nicht machen, glauben wir nicht.
Ja.
Haben sie aber dann doch gemacht.
Ja.
So ein bisschen auch mit so einem sehr ausführlichen Schreiben. Ich habe mir das dann auch so immer so ein bisschen überflogen und durchgelesen. Sehr juristisch natürlich alles ausgedrückt, aber der Hintergedanke war ja gar kein dummer. Ich meine, da ist was passiert, was nicht rechtens irgendwie war, offenbar.
Ja.
Und das dann nochmal gegenzuchecken, so haben sie es ja auch dargestellt, ist halt deren Pflicht, auch aus Perspektive der Sponsoren und der Leute, die sozusagen auch Geld da irgendwie aus dem Verein ziehen, natürlich.
Ja.
Wenn du nichts, das nicht nutzt und dann eben am Ende Europa verpasst zum Beispiel, deswegen, dann können sie das halt vorwerfen.
So. Ja. Und es ist, auf den ersten Blick wirkte es so wie so eine, bisschen wie damals die Hertha nach diesem verlorenen Relegationsspiel gegen Düsseldorf, wo man ja auch durch 15 Instanzen geklagt hat, weil die Fans da 20 Sekunden zu früh.
Das war schon was anderes, fand ich.
Ich fand auch, man hat da irgendwie verloren und hat mal geguckt, vielleicht kann man da noch juristisch eine Handhabe haben.
Aber das war eine ganz andere Situation. Da war ja wirklich auch, das Spiel war ja abgebrochen erstmal.
Ja.
Weil einfach nicht mehr möglich war. Und dann waren sie erst in den Katakomben, dann mussten sie nochmal irgendwie da ein paar Sekunden spielen, das war der große Abfuck.
Ja, trotzdem war es so eine Situation, wo man einfach sagen kann, wir haben das hier sportlich nicht geschafft und lass uns dabei beruhen. Und dann dachte ich halt, krass, dass Freiburg jetzt wirklich dieses juristische Mittel zieht,
ja,
weil ich meine, es war eine deutliche Niederlage und die Niederlage war jetzt wirklich nicht dadurch zustande gekommen, dass da die Bayern eine Halbzeit einmal mehr hatten oder so. Deswegen habe ich sehr gewundert, aber die Begründung fand ich eigentlich auch ganz gut,
ja,
weil die auch gesagt haben, wir sind hier die Instanz, die quasi dafür sorgen kann, dass da noch jemand drauf guckt, dass da auch quasi so präzedenzfallmäßig,
ja,
eine Rechtsgrundlage geschaffen wird, auch für künftige Fälle, Und
wenn mal wieder jemand einen zu viel hat auf dem Platz.
Und das dann gleichzeitig so mit damit formuliert, dass man auch die Interessen des eigenen Vereins wahren muss.
Ja.
Und es war so sehr schön formuliert von wegen, wenn wir die Chance haben, noch einen Punkt zu holen, dann versuchen wir das auch. Und es wurde abgelehnt am Ende. Und es bleibt letztlich alles beim Alten. Wahrscheinlich war jetzt auch die Hoffnung beim SC Freiburg nie so riesengroß, dass da jetzt wirklich Punkte bei rumkommen. Aber man wollte es eben nicht so einfach so stehen lassen. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und es hat mich überrascht. Vielleicht haben die Verantwortlichen in Freiburg einfach nur unsere Folge gehört und gedacht, okay, wenn die das so kategorisch ausschließen, dann...
Dann machen wir es aber.
Macht der Anwalt hier bitte schon mal ein Schreiben fertig.
Ja, aber ich habe irgendwie das, ich glaube, das war bei Freunden, haben die es auch ein bisschen diskutiert. Und das fand ich halt auch einen guten Gedanken. Es ist halt einfach trotzdem Regelverstoß gewesen, ne? Also wir verlangen ja auch an anderer Stelle, das war so da so ein bisschen der Standpunkt, dass sich an Regeln gehalten wird im Fußball. Ja, wenn jetzt irgendwie der Elfmeter nicht korrekt gepfiffen wird oder das Regelwerk da das und das sagt, dann erwarten wir auch, dass das erfüllt wird. Ja. Warum sollten wir bei so einer Situation einfach ein Auge zudrücken und sagen, ja komm, mein Gott, standen sie jetzt 12 auf dem Rasen.
Ja.
So schlimm ist das ja noch nicht.
Ja, so. Wirklich. Wenn man da
also,
dann
genau.
Keine Grenze mehr.
Ja. Also muss es irgendwie halt schon auch bewerten und angucken. Und die Begründung des Gerichts war ja dann, des Hohen Gerichtes unter Richterin Barbara Salisch war dann ja, dass das gar nicht das Vergehen vom FC Bayern gewesen sei, sondern vom Schiedsrichter. Der hätte das überprüfen müssen und gucken müssen, dass da nur 11 auf dem Platz stehen. Und dementsprechend hat der Sieg weiterhin Bestand und wird auch nicht wiederholt, das Spiel oder so, sondern das 4-1.
Ja.
Das bleibt das 4-1. So.
Ja.
Viel Ärger um nichts, aber. Es gab sogar noch die Kritik von Julian Nagelsmann,
ja, ja.
Der Christian Streich noch ganz emotional reagiert. Also so Bullshit eigentlich alles wieder. So Nebengeplänkel, an das man sich aber auch in 4 Wochen wahrscheinlich nicht mehr erinnern wird.
Ja. Ja.
So schnelllebig wie dieses Geschäft ist.
Würdest du das in den Jahresrückblick schaffen?
Man weiß ja, nicht. Ja, ich glaube schon, diese 12 Mann, das, die Geschichte glaube ich schon.
Ja, der 12. Mann bei allen auf der Tribüne, bei den Bayern auf dem Feld.
Ja, richtig. Ja. Ja, aber genau, jetzt also das erste Spiel danach für den SC Freiburg und kann sich ein bisschen was verschieben oben auf jeden Fall.
Ja, ist ja spannend, ist die Saison so unten im Keller und bei den europäischen Plätzen. Und da ist jetzt am Sonntag einiges mit Leipzig-Hoffenheim, so ein direktes Nachbarschaftsduell und Freiburg-Frankfurt und Leverkusen-Bochum. Also in jeder Partie ist da irgendwer beteiligt, der auf jeden Fall noch Punkte braucht, um seine Stellung da zu festigen.
Ja.
Und das macht den Sonntag natürlich spannend. Auch spannend, wenn auch als so Hinspiel. Ich bin echt ein Rückspiel-Fan, ne? Also ich bin so Hinspiele gucken, da denke ich oft, ja klar, wenn das jetzt 7-0 ausgeht, dann hat man das Spiel gesehen, wo es entschieden wurde.
Ja.
Aber ansonsten geht es halt auch oft irgendwie knapp aus. Und dann, weiß ich nicht, gewinnt Manchester City halt zu Hause 1-0 gegen Atletico Madrid.
Und du fragst dich, was hat das für eine Aussagekraft?
Genau, da frage ich mich, habe ich das geguckt, 90 Minuten, es ist 23 Uhr, ich bin spät ins Bett gegangen.
Ja.
Was habe ich jetzt hier für eine Erkenntnis gewonnen? Keine, aber...
Vielleicht
ein schönes Spiel gesehen. Es ist ja auch, also es kann sich lohnen, auch Hinspiele können sich lohnen,
ja.
Aber ich bin ein echter Rückspiel-Fan. Die haben wir jetzt noch vor uns, die Rückspiele. Über die Hinspiele wollen wir trotzdem kurz reden, trotz aller Sinnlosigkeit. Und Benfica, Lissabon gegen Liverpool. Lissabon, Liverpool ist sich gar nicht so fern.
Ja, linguistisch.
Linguistisch, aber
spannendes Duell.
Ja, und 1-3 für Liverpool.
1-3 für Liverpool.
Am Ende. Auswärtstore.
Drei Auswärtstore, die ja nicht mehr Auswärtstore sind. Es ist letztendlich ja, es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre es wichtig. Ist es ja auch letztendlich nicht. Also nicht wichtiger als ein normales Tor.
Ja.
Aber eine souveräne Vorstellung von Liverpool da, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und wurde nochmal ein bisschen spannend, als Lissabon nochmal rankam, den Anschlusstreffer gemacht hat. Oder den Ausgleich sogar, was war das?
Anschluss,
ja. Und dann gab es aber nochmal die beiden, oder das eine Tor von Liverpool.
Ja, letztlich eine starke Vorstellung und mit einem Bein in der nächsten Runde, wie man schon sagt. Aber es kann trotzdem alles passieren. Also wie gesagt, Erkenntnisgewinn von den Spielen.
Naja gut, aber in Anfield Road werden sie das schon nach Hause bringen. Werden sie
nach Hause schaukeln. Ne?
Spannendes,
gegen Madrid.
Du hast es angesprochen, knappes Ding. City gewinnt 1-0, aber Atletico zu Hause wird auch nochmal ein anderes Spiel.
Auf jeden Fall, also da ist alles offen. Und das wird ein sehr spannendes Ding im Rückspiel.
Ja.
Auch spannend im Rückspiel wird der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer, der FC Bayern München, verliert in Villarreal mit 1-0.
Beim gelben U-Boot.
Beim gelben U-Boot, das ist eine sehr starke Pressingleistung gespielt hat. Also wirklich Wahnsinn, wie hoch die standen, wie hoch die gepresst haben und wie wenig der FC Bayern, der doch jetzt, was Ballkontrolle angeht, ein relativ okayes Team ist in Europa.
Ja.
Wie wenig die da dazu kamen, wirklich kontrolliert nach vorne zu spielen und sich auch Torchancen rauszuspielen. Nur sehr begrenzt.
Ja.
Und Villarreal mit einem relativ frühen Tor in der 8. Minute, glaube ich. Und da gab es noch das 2-0, das dann aber zurückgepfiffen wurde in der Abseitsposition. Das war so eine ganz kuriose Szene. Da über die linke Seite so eine Flanke, die dann so sich ganz komisch so ins Tor dreht. Flankenball dreht sich so nach links ab und dann landet er so hinten im Seitennetz. Und Manuel Neuer weiß gar nicht, wie ihm geschieht, guckt er irgendwie so hinterher und denkt, manche mal.
Ja.
weil er dachte irgendwie, als Flanke ist das ja irgendwie ungefährlich, weil es geht ja hier ins Tor aus, oder es geht ja nicht ins Aus, sondern ins Tor. Und wurde aber zurückgepfiffen, zum Glück für die Bayern, und aber viel nach vorne ging nicht. Und dann verliert man da 1-0. Ist letztlich, ich meine, in der letzten Runde war es Salzburg mit einem 1-1 im Hinspiel. Danach das 7-1 im Rückspiel. Also es ist jetzt Rückspiele in der
Allianz Arena. Soll man sich so Sicherheit wiegen.
Ja, können da nochmal auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Müssen das aber auch. Und Chelsea, Real Madrid. Finde ich eine
leichte Überraschung. Darf ich auch noch kurz was sagen zu dem Spiel?
Ja, klar.
Henning geht ja schon, der will jetzt schlafen. Der ist jetzt im Bettgame-Modus, der will das Ding jetzt runterrocken.
Ja.
Nein, so viel wollte ich gar nicht sagen. Ich finde spannend, dass die Bayern immer wieder auch so Spiele haben, wo sie dann eben doch nicht an diese 100% Leistung rankommen, was vielleicht auch natürlich ist. Aber das hat man bei dem Spiel, glaube ich, gesehen, dass wenn du sie früh attackierst und wirklich auch mit Leidenschaft da drauf gehst und so, dann kannst du sie halt auch knacken. Und gerade Villarreal, die ja nun wirklich auch in der Liga diese Saison jetzt nicht so stark sind, irgendwie Siebter oder Achter sind, da war man durchaus überrascht, ja auch so als neutraler Zuschauer, dass sie das geschafft haben. Mit den Fans im Rücken natürlich auch, aber es gab ja noch 3-4 andere dicke Chancen, die sie nicht genutzt haben.
Ja.
Und das hätte auch durchaus 3-0 ausgehen können oder so. Also lucky für die Bayern, aber brauchst du natürlich auch so ein Glück in den letzten Runden. Und ja, wahrscheinlich machen sie es zu Hause dann doch wieder klar, weil es halt die Bayern sind.
Ich denke auch. Also das ist auch so eine Leistung, die musst du dann auch erstmal 2 Spiele lang erbringen. Also ein Spiel dann, also jetzt allein kräftemäßig, aber halt auch so, was die Disziplin angeht und einfach da so hoch zu pressen über 90 Minuten, das dann eine Woche später nochmal zu bringen, ist gar nicht so leicht. Und dementsprechend werden sich da wahrscheinlich auch andere Räume ergeben für die Bayern.
Ja.
Und ja, die spielen wahrscheinlich Dienstag das Rückspiel, ne?
Ist immer so crossmäßig so, ne? Das ist sozusagen, wenn das Hinspiel am Mittwoch war, dann das Rückspiel am Dienstag oder so, ne?
Genau, ja.
Ja. Ja, und das andere Rückspiel am Dienstag ist dann die Partie Chelsea gegen Real. Und da gab es eine doch deutliche, eindeutigen Sieg von Real in London. 3-1 gewinnen sie.
Überraschend, dreimal Benzema.
Ja.
Und Chelsea eigentlich auch ganz okay drauf und trotzdem relativ deutlich.
Mhm. Havertz ja noch mit dem Tor, aber dreimal Benzema, das konnten sie nicht mehr dann umdrehen. Und jetzt wird es natürlich schwer, auch wenn, klar, haben wir gerade eben schon gesagt, die Auswärtstorregelung zählt nicht mehr, aber ein 2-0 in Madrid ist auch mehr als schwierig.
Ja. Also es zwei sehr spannende Partien fürs Rückspiel, zwei Partien, die so ein bisschen deutlicher waren. Dann gab es ja noch Euroleague.
Ja.
Am Donnerstag. Und ein tolles Duell, Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona.
mit einer Megabude von Ansgar Knauf.
Ja.
Der nach der Ecke, die zumindest abgebrüht wurde, da das Ding richtig schön reinwemst,
ja,
in den Winkel richtig reinballert.
Ja, satt getroffen.
Geiles Tor. War sogar die Führung.
War die Führung?
Gegen den großen FC Barcelona.
Mit einer starken 60 Minuten.
Ja.
Da wirklich die tonangebende Mannschaft, die SGE. Und dann kam nach hinten raus Barcelona nochmal und
ja,
gleicht aus. Und
schöne Kombi da in dem Fall auch.
So dieses Tiki-Taga-Kurzpassspiel, das dann ja, wieder aufgeblitzt ist nochmal. Und da ist die Frage, was ist da noch im Tank im Rückspiel in Barcelona, im Camp Nou?
Bei den Spritpreisen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie voll tanken.
Ja, stimmt.
Und ist ja auch eine gewisse Strecke nach Barcelona.
Ja. Und da muss man schauen, was da noch möglich ist im Rückspiel. RB Leipzig auch noch dabei gegen Atalanta Bergamo. Auch ein 1-1.
Auch 1-1.
Zu Hause, da auch das Rückspiel auswärts und mal gucken.
Was mich persönlich freut, weil ich finde den Verein irgendwie cool, Sporting Braga aus Portugal gewinnt gegen die Rangers, das Hinspiel 1-0. Das Braga ist ja dieses geile Stadion, wo diese Felswand dazwischen ist, weißt du das noch?
Nee.
Ich war da sogar mal. Da gibt es sozusagen nur zwei Tribünen,
ja,
so Gegentribüne, Haupttribüne, und das ist so in so einem Felsen reingebaut worden.
Ach krass.
Und Braga ist irgendwie auch eine ganz spannende Stadt, weil das ist, da gibt es auch so eine, ich glaube, das war Braga, so eine komische Pilgerkirche oder so, wo da so serpentinmäßig so Treppen raufführen. Das ist so altarmäßig angeordnet, so spitz zulaufend. Also mhm, alles ein bisschen, ist ja eh ein sehr katholisches Land auch. Und Braga, eine spannende Stadt, eine kleine, schöne Stadt. Gewinnen hier gegen die Rangers und stehen mit so ein bisschen Richtung Halbfinale, was ja für den kleinen Verein wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist.
Ja, und die Glasgow Rangers, ja, das Team, das Borussia Dortmund rausgekegelt hat.
Richtig.
Und jetzt da kurz davor steht, selbst rausgekegelt zu werden.
Ja,
so kann es
so gehen. Kann's, ne? Gehen. Ja. Einmal kegelst du und dann wirst du gekegelt.
Ja. Und dann ist noch West Ham United und Olympique Lyon im Rennen. Da ein 1-1 im Hinspiel. Also im wahrsten Sinne des Wortes noch alles offen. Ich meine, es sind 4 Spiele und 3-mal 1-1.
Das finde ich auch interessant.
Und einmal 1-0. Also so richtig deutlich wurde es da nirgendwo. Und da hat man sich also entschieden, mehrheitlich das auch im Rückspiel auszutragen und vertagen.
Haben sie dir sozusagen recht gegeben, Henning. Oder ja, wollten dich natürlich so ein bisschen satisfyen.
Ja.
Wusstest du übrigens, hatte ich schon halb vergessen, dass bei Olympique Lyon Jérôme Boateng spielt. In der Innenverteidigung.
Ah, wirklich?
Ja.
Das ist ja
der. Der ist ja da hingegangen.
Wird so weggewechselt, still und heimlich, und dann spielt er einfach woanders.
Mm-hmm. Ja. Nach dem ganzen Wirbel um ein paar andere Geschichten da in seinem Privatleben.
Ja.
Spielt er jetzt bei Lyon.
Krass.
Wie auch krass. Und die Partie hat übrigens Felix Zweier gepfiffen. Und da gab es auch eine relativ umstrittene Szene, eine rote Karte für West Ham, die meiner Meinung nach nicht hätte rot sein müssen. Er war sehr streng in der Regelauslegung. Und bei dem habe ich ein bisschen das Gefühl, der ist ja. Der hatte doch das krasse Spiel da gegen, ja, gegen die Bayern, Dortmund-Bayern. Da wurde er ja so krass angegriffen, auch von Dortmund-Spielern.
Ja.
Von Bellingham war doch dieses krasse Zitat.
Ja, ja, ja.
Und dann war er erstmal abgetaucht auch, ja, ne, weil er auch krasse Drohungen, glaube ich, bekommen hat und so.
Ja.
Und ich glaube, es hat so ein bisschen auch, man bildet man sich ja doch ein, aber ihn so ein bisschen schon auch teilweise verunsichert, habe ich mal das Gefühl. Oder weil diese Aktion jetzt mit der roten Karte zum Beispiel, hätte ich vielleicht nicht unbedingt so gepfiffen.
Mhm.
Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme, ne? Das ist, wenn es die Story nicht gegeben hätte, hätte man vielleicht auch gesagt, was pfeift er da?
Ja.
Aber so guckt man sich das alles nochmal ein bisschen genauer an, natürlich. Was auch interessant ist, dass so Schiedsrichter dann so in den Fokus rücken und man die noch stärker beobachtet als normal, so, ne?
Ja.
Weil noch eine Personal Story dran hängt. Ja, soweit zu den europäischen Spielen. Wollen wir einen kurzen Blick machen zum Abschluss? Nächster Spieltag? Haben wir zwar jetzt schon,
ja,
fast alles so besprochen, aber
es ist Spieltag Nummer 30 und damit geht es nun wirklich auf die Zielgerade.
Ja.
Denn wenn da eine 3 vorne ist, dann gibt es nicht mehr viele Spiele. Das ist selbst mir klar, der ich irgendwie nicht vorbereitet drauf war, wie viele Spieltage es noch gibt. Und da gibt es mal wieder kein Freitagsspiel. Because of Ostern.
Because of Ostern.
Und dem Karfreitag, der natürlich traditionell tanz- und spielfrei ist.
Da wird nichts gemacht in Deutschland. Damit,
ja, Fisch gegessen und
ja,
in sich gegangen, bevor man am Samstag dann wieder aus sich herausgehen kann. bei Partien wie Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart.
Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg.
Mhm. Augsburg gegen die Hertha.
Freiburg Bochum.
Und das Topspiel am Abend, Gladbach Köln.
Ein Derby.
Das ist ein Derby. Haben wir wieder ein Derby.
Es ist ein Derby. Sind die Derby-Wochen.
Heute ein Derby, nächste Woche ein Derby.
Es sind die Derby-Wochen.
Es sind Derby-Wochen, ja. Am Sonntag erwartet uns dann 4 Spiele, weil eben das Freitagsspiel natürlich nicht am Freitag stattgefunden hat.
Ja.
Bielefeld-Bayern.
Das schön. Ja. Double B.
Double B.
Union gegen Frankfurt.
Ja, Hoffenheim-Fürth. Auch oben gegen unten.
Ja. Und Leverkusen gegen Leipzig. Das ist ein Duell oben, ja.
Ja.
Würde ich mal so behaupten. Auch Union gegen Frankfurt übrigens spannend, weil Frankfurt zwar nicht so ganz mit der Tuchfühlung mehr, aber.
Ja, beides so Mittelfeldteams mit einem Blick nach oben auf jeden Fall. Und
nach dem Rückspiel gegen Barcelona vielleicht auch ein bisschen ausgepumpt und so.
Ja. Wird spannend sein zu sehen. Und die Hertha gegen Augsburg, das erste
Big-Point-Duell.
Ja.
Und in Augsburg, sage ich dir ganz ehrlich, kann ja auch sein, dass mich das wieder täuscht, aber ich erinnere mich ja nicht, dass wir da so krass gewonnen haben in letzter Zeit. Vielleicht täuscht mich das aber auch.
Das stimmt. So schützenhilfemäßig kann man von den Bayern hoffentlich ein bisschen was erwarten. Gegen Bielefeld, Stuttgart-Mainz.
Auswärts, ne? In Mainz.
Auswärts in Mainz. Dennoch wäre ich da nicht so sicher, dass Stuttgart da nicht punktet, auf jeden Fall. Ein Punkt, also ein Unentschieden ist drin.
Ja, Unentschieden ist definitiv drin, ja.
Und also die Hertha muss einfach punkten. Dafür, das führt kein Weg daran vorbei.
Nee.
Und ja, also es ist einfach, wir haben es jetzt oft gebrandet als die Wochen der Entscheidung, aber es ist einfach auch ein schlimmes Gefühl irgendwie.
Lass uns mal so einen Jingle produzieren dazu eigentlich, dass wir abdrücken können. So. Die Wochen der Entscheidung.
Entscheidung.
Ja. Aber vielleicht produziere ich da noch was Schönes. Und dann können wir das mal so abdrücken, bevor wir über die Hertha reden.
Ja.
Eigentlich ganz witzig. Gut. Das ist der Blick auf den Spieltag. Und ich würde sagen, bevor wir die 90 Minuten komplett voll machen, sagen wir einfach ciao.
Genau, pfeifen ein bisschen früher ab.
Ja.
Und eine turbulente Woche geht zu Ende. Wobei ja morgen noch Spiele sind, aber ja. Und es bleibt einfach ein Gefühl zurück von, wo soll das hinführen?
Von einer 1-4-Niederlage, die man aber auch schon, das finde ich so krass, das vielleicht auch als letztes so dazu, aber man ist gar nicht mehr so überrascht.
Ja.
Das finde ich irgendwie auch so erschreckend.
Ja, es wird zur Normalität und das dürfen wir nicht zulassen.
Ja.
Deswegen müssen wir jetzt hier punkten. Die nächsten 4 Spiele sind alle gewinnbar. Das sind 12 Punkte, die ich da erwarte.
So.
Und mit diesen hoffnungsfrohen Worten entlassen wir euch in einen Sonntag, in eine kommende Woche, je nachdem, wann ihr dieser Folge lauscht. Und hoffen, dass die Five-Konzerte der Vergangenheit gibt es nicht so eine Redewendung, also so ein Spruch?
Die Five-Konzerte der Vergangenheit,
der
Applaus der Zukunft ist, oder was?
Die Tiefpunkte, die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden oder sowas. Also, weißt du? Nee.
Ah ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja.
Ah, ja.
Ja. Könnt ihr nochmal euch im schlauen Sprüchekalender nochmal nachblättern, was Henning euch damit auf den Weg geben wollte?
Genau, die Five-Konzerte der Vergangenheit, ein Hinterherpfeifen der Zukunft.
Und wenn ihr auf dem Weg dabei noch bei Spotify vorbeikommt, schwieriger Satz.
Ja.
Gerne auch nochmal eine Bewertung da lassen.
Genau. Sternchen. Lass ein Sternchen da. Ein Däumchen, ein Träumchen.
Ja.
Und Support ist kein Mord. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut rein in die Woche und wir hören uns am nächsten Wochenende wieder.
Am Osterwochenende.
Am Osterwochenende. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen.
Ja, wie wir da auch, ob wir noch irgendwie Eier verstecken oder so. Da fällt uns schon mal ein.
Ja.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.